Ich mag dich so gern, weil das ist so toll, wenn du da bist. Den ganzen Tag will ich dich wiedersehen.
Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk
hey.
Mit Armin und Gordon.
Habt ihr Bock auf Kinderanästhesie?
Heute ist Donnerstag, der 1. Mai 2025, Tag der Arbeit. Und pflichtbewusst machen Armin und ich genau das, wir arbeiten.
Genau, wir veröffentlichen unsere 31. Folge Forschung und Führung, tolle Alliteration. Wir reden mit einer Interviewpartnerin über Innovationen in der Forschung in der Kinderanästhesie und über toxische Führung, ein Problem, das unser Kerngeschäft hindert, jeden Tag die beste Performance für die Kinder zu leisten. Und das sind, glaube ich, zwei spannende Themen, die ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen, aber wir haben wirklich eine tolle Interviewpartnerin und ihr könnt euch darauf freuen, auf das Interview.
Ja, es ist eine bunte Mischung, ne? Forschung und Führung. In die Führung sind wir so ein bisschen reingeschlittert, weil es gerade ein sehr aktuelles Thema von unserer Interviewpartnerin ist. Und es ist nicht nur aktuell, es ist auch mega interessant und spannt auch ein bisschen die Brücke zwischen den verschiedenen Fächern. Und deshalb konnten wir es uns nicht nehmen lassen, ein bisschen tiefer dort einzutauchen. Aber die, die uns noch nicht kennen, wer sind wir eigentlich? Mir gegenüber sitzt der unverbesserliche oder unvergleichliche Dr. Armin Sablewski. Armin ist Facharzt für Anästhesiologie, hat einen Schwerpunkt in der Forschung der Kinderanästhesie, ist Kinderanästhesist mit Leidenschaft am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel.
Und mir gegenüber grinst in die Kamera Dr. Gordon Fink, Oberarzt für Kinderanästhesie auf der BULT in Hannover. Und du bist außerdem noch Notfallmediziner, leitender Notarzt und überhaupt ein ganz toller Typ.
Ja. Wenn man sich das so anhört, das ist einfach wie die eigene Stimme zu hören. Man hat immer so ein unbehagliches Gefühl dabei.
Daran müsste ich aber schon längst gewohnt das haben.
Ja. Ja, aber trotzdem, man kann dann doch den Laudationes, kann ich schlecht umgehen. Also vielen lieben Dank. Ich nehme es einfach mal so an. Ja, wir zwei waren in den letzten zwei Monaten in eurem Auftrag, im Auftrag der Kinderanästhesie, doch in Deutschland und sogar im deutschsprachigen Ausland gut unterwegs, haben Ideen gesammelt, haben uns inspirieren lassen, haben mit Leuten gesprochen, haben genetworked und haben auch vor allen Dingen für die nächste Veröffentlichung einen Grundstein gelegt und aufgezeichnet. Armin, was war denn der erste Termin nach unserer letzten Aufzeichnung?
Erstmal waren wir in Köln beim Kinderanästhesie-Talk Köln in Kölle. Wenn man das so sagt, ich weiß nicht. Ich kann das nicht gut nachmachen. Ich bin halt Norddeutsch, ne?
Und hab das Ding heißt Kinderanästhesie aktuell. Kinderanästhesie Talk sind wir.
Ach, scheiße. Alles klar, wir waren beim Kinderanästhesie aktuell in Köln. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung, die über zwei Tage ging in dieser Stadthalle in Köln. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber die hat einen extrem coolen Charme. Das ist so ein bisschen altbacken und da sind so große Kronleuchter und so riesen Vorhänge, zumindest in meiner Erinnerung. Und da war noch überall Konfetti von Karneval,
ja, das war kurz nach Karneval nämlich. Ein paar Tage vorher da noch die große Karnevalsparty war. Ne? Es hat aber nicht mehr nach Alkohol und Erbrochenem gerochen. Das haben die gut gemacht.
Genau, und alle Leichen wurden auch schon beseitigt. Ja, das war sehr schön. Und was mir am meisten gefallen hat, waren dieser Blick über den Tellerrand. Da war zum Beispiel ein Thema Magnet Hospital, darüber werden wir auch noch später sprechen. Da ging es um Faktoren, die ein Krankenhaus attraktiv machen. Das war sehr spannend, darüber was zu hören. Es gab einen Clown, der was berichtet hat. Es gab den Blick über den Tellerrand ins andere Land, nach England und nach Amerika. Wie machen die dort Kinderanästhesie? Und das waren echt tolle Impulse, finde ich.
Ja, das war total überraschend. Ne? Das Programm hat sich vorher so ein bisschen gelesen. Ne? Und am Ende war das aber eine total abgefahrene, geile Veranstaltung mit ganz vielen neuen Impulsen. Hat mir richtig gut gefallen. Also kann man nur weiterempfehlen fürs nächste Jahr. Ah, gibt's die nächstes Jahr überhaupt?
Ja, nee, das wird in der Form nicht mehr geben. Das wird jetzt umbenannt, denn am Ende wurde eine Überraschung angekündigt. Ein bisschen so wie eine Keynote-Präsentation von Apple.
Stimmt, ja. Aber nur fast so professionell,
aber muss man sagen. Ja, nicht ganz so wie Steve Jobs, aber immerhin auch gut. Und am Ende kam bei heraus, dass es drei Kongresse für Kinderanästhesie in Deutschland gibt, die jetzt umbenannt werden.
In Kids Deutschland, ganz genau. Kinderanästhesie Deutschland. So einfach ist es, glaube ich, ne? Kids. Es ist ein cooles Akronym. Irgendwie haben wir ja auch schon mal so ein Akronym erfunden mit dem Kids Club. Und ich finde es toll, dass die sich jetzt an unseren Kids Club orientieren Und einfach die Fortbildungsreihe, die Symposiumreihe, die es dann zukünftig geben wird. Und zwar reihum, nicht mehr parallel, sondern jeder Standort, Köln, Stuttgart und Celle, wird einmal im Jahr so eine Veranstaltung ausrichten. Und damit wird so eine Art Kongressinflation entgegengewirkt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden quasi auf diese Veranstaltung nun konzentriert. Und gleichzeitig geht dabei aber eben der lokale Charme nicht verloren. Also der lokale Charme von der, wie du eben so schön beschrieben hast, der Stadthalle in Köln-Mülheim zum Beispiel. Ein weiterer Vorteil ist ein gemeinsames wissenschaftliches Komitee, sodass jetzt zukünftig die einzelnen Programme besser aufeinander abgestimmt sein werden und es wird auch nicht mehr zu Redundanzen kommen.
Und es gibt auch eine Homepage dafür, www.kids-deutschland.de. Dort könnt ihr euch informieren über die Veranstaltungsorte und wann die Termine stattfinden werden. Und der nächste große Kids Club, nächste Kongress ist Kids Celle im November diesen Jahres.
Wobei man einschränkend sagen muss, Kids Deutschland ist eine sehr neue Entwicklung. Das Symposium in Celle hingegen von langer Hand geplant und deshalb findet es noch unter welcher Bezeichnung statt?
Zeller Symposium für Kinderanästhesie und Notfallmedizin ist das offizielle Wording, aber auf der Homepage sieht man auch schon das Logo Kids Zelle und das ist der fließende Übergang quasi zwischen dem alten und dem neuen.
Wir freuen uns drauf.
Ja.
Aber es war nicht das einzige Event, was wir miterleben durften. Zwei Wochen später sind wir ins Flugzeug gestiegen und sind nach Zürich geflogen. Unsere Instagram-Follower und Followerinnen konnten da ein bisschen dran teilhaben. Wir haben unsere Reise ein bisschen in Stories gepostet. Also wir sind nach Zürich geflogen. Warum das, Armin?
In Zürich fand der Kinderanästhesietag Zürich statt oder kurz KAZ genannt, KAZ 2025. Und dort haben wir auch an einem schönen Samstag spannende Themen rund um die Kinderanästhesie gehört. Auch hier wieder interdisziplinär mit einem Bericht über einen Auslandseinsatz, wie ein Anästhesist in Sudan Anästhesie bei Kindern macht, dann aber auch ganz allgemeine Themen wie zum Beispiel präoperative Angst bei Kindern oder Schmerzmanagement, Kinder im Nachtdienst übrigens auch, das war die erste Vorlesung, also wirklich ein buntes Potpourri an Themen und doch das war eine sehr schöne Veranstaltung, sehr familiär und insgesamt hatte ich das Gefühl, das war eine sehr, sehr gute Stimmung irgendwie, so ein familiäres Absolut, ja. Miteinander.
Die Location war atemberaubend, das war so eine Art Fernsehstudio.
Ja, wirklich, also wie bei Karin Mioska oder so.
Ja, also das war wirklich ein absolutes Highlight. Und welcher Vortrag hat dir am besten gefallen?
Ah, jetzt erwischte mich ganz kalt. Ich erinnere mich spontan an den Vortrag, ja, tatsächlich diesen Bericht aus dem Sudan, den fand ich sehr beeindruckend, ja.
Mich hat am ehesten berührt der Vortrag über Kinder mit besonderen Ansprüchen oder besonderen Bedürfnissen. Da ging es um ADHS und Autismus-Spektrum und das Spannende dabei war, es wurde vorgetragen von einem Referenten, der selber Autist ist und der sich da aus diesen Zwängen und diesen Filterstörungen rausgekämpft hat und unglaublich strukturiert und mit einer Empathie für diese Krankheitsbilder uns die Bedürfnisse dieser Kinder aus erster Hand näher gebracht hat. Also das fand ich wirklich ganz, ganz beeindruckend.
Man konnte ihm richtig an den Lippen hängen, ne? Und so richtig nachvollziehen.
Ja.
Man war plötzlich selber Autist oder Kind mit dieser Einschränkung oder mit dieser Gabe, wie auch immer. Und man hat das richtig verstanden, wie er es erklärt
hat. Ja, der hat es so in einfachen Worten erklärt, ne? Wie solche Kinder denken und wie so deren Gedankenstruktur ist. Und uns damit unmittelbar Tipps und Hilfestellungen an die Hand gegeben, wie wir mit solchen Kindern kommunizieren können.
Ja.
Und mir war klar, ich möchte ein Interview mit ihm machen, unbedingt.
Gut. Und er qualifiziert sich auch dafür, denn abgesehen davon, dass er eine autistische Störung hat, das ist auch total toll, dass er darüber so öffentlich redet, ist er auch Krankenpfleger gewesen und hat dann Psychologie studiert und in dieser Funktion war er eben auch dann da und damit auch die ideale Person für diesen Vortrag.
Also dieses Jahr wird es nicht mehr, wir sind dieses Jahr schon quasi thematisch ausgebucht, aber fürs nächste Jahr werden wir das gleich für den Beginn des Jahres anpeilen. Ich hoffe, er sagt ja.
Man kann uns so nicht Nein sagen. Ja, wir hatten, also nochmal ganz kurze Randnotiz, also wir haben wirklich viel genetzwerkt, viele interessante KollegInnen getroffen und auch viel, ja, so neue Ideen kreiert und für manche war das dann so auch überraschend, dass wir sie gefragt haben, ob sie mit uns was machen wollen und das ist für die eine Ehre gewesen und das fand ich auch wiederum ganz süß, dass die Leute das so wahrnehmen, dass es eine Ehre ist, mit uns ein Interview zu machen.
Krass, ne? Hat sich irgendwie ein bisschen umgedreht.
Ja, wirklich.
Ja, und wir haben natürlich auch aufgezeichnet. Also wir hatten auch eine Session, wir haben aufgezeichnet und werden dann am 1.7. das veröffentlichen, plus ein bisschen mehr, was wir in Zürich produziert haben.
So, das waren unsere Reisen, aber wir sind ja auch per E-Mail erreichbar und da haben uns auch ein paar Rückmeldungen erreicht zu unserer letzten Folge Kindernotfälle, die Folge 30, in der wir halt Fallberichte geschildert haben. Welche E-Mail ist dir besonders aufgefallen, Gordon?
Ich gehe das mal der Reihenfolge nach. Ne? Stefan hat uns geschrieben, er hat gleich ein paar Anmerkungen zu dem Fall des brandverletzten Kindes. Und er hatte eine Nachfrage zu der Zuweisungsindikation Kind unter einem Jahr. Er sagt, er hat die Leitlinie studiert und er konnte halt dieses Zuweisungskriterium nicht finden. Nun ist es so, dass es eine Leitlinie gibt, eine S2K-Leitlinie, die heißt Behandlung thermischer Verletzungen im Kindesalter, Verbrennung, Verbrühung. Auf die hat er sich bezogen, auf die haben wir uns ja auch bezogen. Und da steht es nicht drin. Warum nicht? Weil die Leitlinie hat keine eigenen Zuweisungskriterien, sondern sie bezieht sich auf die Erwachsenenleitlinie. Und natürlich findet man in der Leitlinie von den Erwachsenen keine Zuweisungskriterien für Säuglinge. Deshalb ist das Zuweisungskriterium für Säuglinge eine Expertenmeinung. Und die stammt aus dem Artikel Akutversorgung des brandverletzten Kindes, 2014 erschienen in Notfall- und Rettungsmedizin. Und wir haben das natürlich auf unserer Homepage verlinkt.
Was ist denn deine Empfehlung dann bezüglich eines Kindes, wann es eine Zuweisung geben sollte in einem Brandverletztenzentrum? Wie löst man das ganz praktisch?
Also wenn man sich unsicher ist, was wahrscheinlich 90% der Notärztinnen und Ärzte vor Ort sind, was auch völlig in Ordnung ist, ist mein Tipp, ruft einfach das nächste Zentrum an und sprecht mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Verbrennungsstation, schildert den Fall und fragt, was würdet ihr jetzt machen? Das hat auch Stefan auch geschrieben, so ganz überspitzt ist ja eine Brandblase am Ohr, ja, eine Verbrennung oder Verbrühung zweiten Grades am Ohr im Gesicht gehört in ein Zentrum. Das ist natürlich nicht so gemeint von der Leitlinie. Das hat man ja teilweise auch schon bei einem harten Sonnenbrand. Und deshalb würde ich einfach bei Unsicherheit immer mit den Experten Rücksprache halten und mich dann daran halten, was die mir sagen, oder?
Ja, ganz genau so würde ich das auch machen. Und ich glaube, so ist es auch mitgeschwungen in unserem Talk. Wir haben gesagt, erstmal Erstversorgung herstellen und dann kann man auch in Ruhe planen, wenn man Analgesie gemacht hat, Erstversorgung und dann guckt man immer noch, was dann im weiteren Schritt unternommen werden muss.
Genau, Stefan hat auch hingewiesen auf das Problem, dass halt die verbrühte oder verbrannte Fläche häufig überschätzt wird und zwar dramatisch überschätzt, das wissen wir auch, dass die häufig zu hoch eingeschätzt wird. Und er hat hingewiesen, dass es Software, also digitale Dokumentationssoftware gibt. Ich meine, wir arbeiten ja mittlerweile alle nicht mehr mit den Divi-Protokollen, sondern eben mit irgendwelchen Tablets oder Laptops oder was auch immer. Und es gibt halt Software, wo man die Möglichkeit hat, die brandverletzten Areale einzuzeichnen. Und dann spuckt er halt einen Wert aus. Und dieser Wert ist etwas genauer als die eigene Einschätzung. Also wenn man sowas hat, sollte man das auch nutzen.
Ja, genau. Das waren nochmal schöne Impulse von Stefan. Und dann gab es noch eine zweite E-Mail von Philipp. Der hat auch einen Hinweis zur letzten Folge gemacht und darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, die Tachypnoe ist ja auch durch das Fieber erklärt. Das haben wir so gesagt. Und ich stehe auch zu dieser Aussage, denn ich glaube an Physiologie. Ein Kind, was krank ist aufgrund einer Meningitis, hat einen erhöhten Sauerstoffbedarf. Den erreicht das Kind durch eine Tachypnoe. Ja, die alveoläre Ventilation wird gesteigert durch eine Steigerung der Atemfrequenz. Und er hat aber dann darauf hingewiesen, dass es eben eine Studie gibt, die herausgefunden hat, dass es eben keinen Zusammenhang gibt zwischen Temperatur und Atemfrequenz. Ja, das ist, diese Studie heißt The Association Between Temperature, Heart Rate and Respiratory Rate in Children Aged Under 16 Attending Urgent and Emergency Care Settings. Das ist eine Auswertung, die zwar prospektiv erhoben wurde, aber retrospektiv ausgewertet wurde aus England, ne, also unter anderem auch aus Leicester und Manchester. Und ja, das kam dann überraschenderweise raus und ich finde erstmal das spannend und das hat ja auch Kai Hensel, unser Piratenkollege, auch dann wahrscheinlich so thematisiert, aber es gibt natürlich schon ein paar Limitationen, muss man sagen, ne? Das gibt Confounder, also wurde Schmerz und Stress gemessen und einbezogen in die Rechnung, das Kollektiv war sehr groß, ne? Also bis 16 Jahre, ich glaube die untere Grenze war, ich glaube ab Geburt, also das ist doch auch logisch, dass kleinere Kinder eine andere Atemfrequenz haben als eine höhere und das ist kein linearer Verlauf. Ne? Das heißt, das muss man auch anpassen bei der Methodik. Weitere Limitationen, Atemfrequenz wurde manuell gezählt, wie es halt auch üblich ist, ne? Und aber auch nur zu einem Zeitpunkt, aber es ist potenziell alles natürlich auch ungenau und es ist nicht klar, wann das überhaupt gemessen wurde. Ne? Also jetzt bei Aufnahme, nach einer Stunde, nachdem die Schmerztherapie schon drin war, weiß man nicht. Ne? Was ich damit sagen möchte, es ist alles sehr kritisch, was ich hier sage, sehr, sehr, sehr penibel, ne? Und es ist aber auch die Realität, dass manchmal eben das rauskommt, was wir nicht erwarten. Und das muss man jetzt anderweitig prüfen, wenn man das jetzt ganz genau wissenschaftlich sozusagen beweisen möchte. Aber das Entscheidende ist, was er dann daraus geschlossen hat. Er hat dann noch geschrieben, wenn ich ein tachypnoisches Kind ohne pulmonale Probleme in der Notaufnahme habe, bin ich seitdem sehr viel vigilanter im Sepsisausschluss geworden und verlasse mich nicht aufs Fieber. Also,
und das finde ich eine genau. super Erkenntnis.
Richtig, ne? Also der hat den Kern der Studie gut wiedergegeben oder vor allem interpretiert. Also ich glaube, das sollte nämlich die Message sein oder das ist dann die Implikation für die Praxis, genauso wie er das sagt, dass wenn man eine hohe Atemfrequenz hat, muss es auch eine andere Ursache dafür geben, die eben Sepsis sein kann oder ein anderes, anderwertiges Problem.
Ja, ist auch physiologisch ganz einfach herleitbar. Ne? Klar, Fieber, also eine Körpertemperaturerhöhung führt zur Erhöhung der Stoffwechselleistung, deshalb auch zur Erhöhung des Sauerstoffbedarfs. Das heißt, Fieber und Tachypnoe passen nach wie vor natürlich aus physiologischer Sicht sehr gut zusammen. Aber ein septisches, afebriles Krankheitsbild geht ja auch mit einer erhöhten Stoffwechselleistung einher. Das heißt, auch hier gibt es natürlich einen erhöhten Sauerstoffbedarf, der durch eine Tachypnoe bedient wird. Und ich denke, dass man diesen Rückschluss, eine Sepsis kann bei einer Tachypnoe vorliegen, auch wenn das Kind kein Fieber hat, durchaus ziehen muss. Und die Erhöhung der Vigilanz für dieses Thema ist eine sehr gute Konsequenz aus dieser Diskussion. Das erste Zertifizierungspasswort lautet 7493. Ich wiederhole, 7493.
Ja, sehr schön. Das waren noch so zwei Haupt-E-Mails, gab noch viel kleinere E-Mails, also auch an euch, vielen Dank, ich glaube, wir haben fast alle beantwortet. Wenn wir das mal nicht machen, dann tut uns das leid, das ist nicht persönlich gemeint, das ist einfach nur, weil das mal untergeht, wir sind ja an zwei verschiedenen Standorten und wir kriegen die E-Mails und dann ist die Frage, hast du schon geantwortet, hast du, und dann geht das manchmal unter und...
Manche kriegen dann zwei Antworten.
Ja, oder das gibt's auch, genau.
Ja. Peinlich ist dann auch, wenn nach einer Einschätzung gefragt wird und wir zwar unabhängig voneinander antworten und völlig unterschiedliche Einschätzungen liefern,
ja, kann auch
schon
passieren.
Passiert, aber das ist jetzt auch Wissenschaft, ne?
Ja, oder persönliche Erfahrung geben, ne?
Ja.
Genau. Subi.
Für unser Gequatsche, also für den Prolog, aber vor allen Dingen für das Interview, bekommt ihr CME-Punkte. Für eine 90-minütige Folge bekommt ihr 2 CME-Punkte oder, und das wissen wir seit der letzten Insta-Umfrage, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, dass auch wenn sie einen nichtärztlichen Beruf haben, wie Notfallsanitäter, Notfallsanitäterinnen oder im pflegenden Bereich, dass die eine Zeitbescheinigung von uns anfordern können und dann 90 Minuten Fortbildungszeit attestiert bekommen und das bei ihrem Arbeitgeber einreichen können. Beantragen könnt ihr Zeit und Punkte auf unserer Homepage. Ihr geht auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dann links oben das Pulldown-Menü, sucht ihr den Reiter CME-Punkte Fortbildungsstunden. Dann geht ihr weiter auf Zertifizierung und müsst eine Datenschutzerklärung akzeptieren. Und dann kommt ihr in das Fortbildungsportal und da könnt ihr dann eure Daten eingeben und sie uns übermitteln und dann bekommt ihr 4 bis 6 Wochen später entweder über die Ärztekammer die Punkte gutgeschrieben oder per E-Mail eine Fortbildungszeitbescheinigung.
Und ihr habt immer bis zum 15. des Folgemonats Zeit, für die aktuelle Folge Punkte zu beantragen. Das heißt, in diesem speziellen Falle habt ihr bis zum 15. Juni Zeit, das zu tun.
Dieser Service ist für euch natürlich kostenlos, bedeutet für uns aber einen nicht unerheblichen Mehraufwand und deshalb sind wir euch dankbar, wenn ihr diesen Mehraufwand wertschätzt mit einer kleinen Spende an uns. Und getan haben das seit dem 20.02. Adelina, Adrian, Agnes, Alexander, Alena.
Alexander, André, Andrea, Angela und Annalena.
Anne, Annette, Annika, Benedikt, Benjamin.
Britta, Carlo, Christiane, Conny, Daniel.
Daniela, David, Despina, Diana, Dorothee.
Erik, Felix, Fiona, Florian, Frank.
Franziska, Frauke, Georg, Gesa, Heike.
Hendrik, Jana, Jennifer, Jörg, Johannes.
Jonas, Katharina, Laila, Lena, Lisa.
Marie, Markus, Matthias, Michael, Mira, Said.
Moritz, Nadine, Nadja, Nathalie und Natalia.
Und auch Nathanael, Niklas, Nils, Nina und Norman.
Oliver, Pauline, Radoslav, Rainer, Sabine.
Sebastian, Simon, Simone, Sören und Stefan.
Stefanie, Thomas, Wolf und Yvonne.
Euch allen danken wir für eure Spenden in unterschiedlichen Beträgen. Mit eurer Hilfe konnten wir übrigens seit Beginn unseres Podcasts 5.000 Euro an Organisationen spenden mit Bezug zu Kindern und das möchten wir auch gerne in Zukunft so weitermachen.
Genau, und deshalb bitten wir euch, weiterhin dran zu bleiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, ihr euren Nutzen daraus zieht und es für euch einen persönlichen Gegenwert hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Homepage aufsucht, den QR-Code scannt und ja, einen Betrag eurer Wahl zu uns rüberschiebt. Ich wette, viele haben auch schon drüber nachgedacht, aber ne, wie das dann so ist, man kriegt den Arsch nicht hoch und man denkt, ach, ich mach's das nächste Mal und so und dann vergisst man das. Geht auf die Seite in diesem Moment und tut das, was ihr schon seit 3 Jahren unbedingt tun wolltet.
Und wem das immer noch zu teuer ist, dem würden wir bitten, Bewertungen abzugeben und zum Beispiel bei Deezer, Spotify, Apple Podcast und so weiter auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Und bitte folgt uns auch bei Blue Sky und Instagram, falls ihr das noch nicht tut.
Und außerdem haben wir unsere Medienpräsenz dazu genutzt, um ja, Teilnehmende für eine Studie, die Armin initiiert hat, unter anderem initiiert hat, zu generieren. Armin, erzähl was dazu.
Ja, wir haben ja die SOAP-Umfrage gemacht, Social Media Einfluss auf Medizinstudierende, das wollten wir gerne untersuchen. Und in dem Erhebungszeitraum vom 2.12.24 bis zum 28.02.25 konntet ihr Fragen beantworten zu einem, ja, simplen Fragebogen. Und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des ganzen Teams an 645 Teilnehmende bedanken. Also wir haben schon eine große Reichweite erwirkt. Und ja, jetzt geht das Ganze in die Auswertung. Aber sobald die Auswertung da ist oder sogar eine Publikation steht, werden wir euch natürlich informieren. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch nochmal bedanken bei denjenigen, die mitgemacht haben bei der sogenannten X-Tiger-Umfrage. Da haben wir euch auch gebeten, im Oktober 23 bei einer Umfrage mitzumachen. Und die Ergebnisse sind Anfang des Jahres veröffentlicht. Den Link zu dieser Publikation findet ihr auch in unseren Shownotes.
Ja, aber jetzt lass uns mal zu unserem Kerngeschäft dieser Folge kommen. Nämlich zum Interview mit der Kinderanästhesie-Forscherin der Welt. Kann man, glaube ich, ganz schamlos sagen, oder?
Das kann man so sagen. Wir lüften jetzt mal das Geheimnis. Es handelt sich natürlich, und viele haben das auch schon im Vorfeld gewusst, um Professor Britta Regli von Ungern Sternberg. Sie ist Kinderanästhesistin und Lehrstuhlinhaberin für Kinderanästhesie an der University of Western Australia in Perth. Und sie ist auch noch außerdem an vielen anderen Projekten und Funktionen beteiligt.
Ja, kurz zur Forschung. Also das ist halt einfach unglaublich, was diese Frau an Forschungsprojekten unter sich hat. Also sie leitet sozusagen die Kinderanästhesie-Forschung in Perth und hat im Prinzip aktuell fast 150 Forschungsprojekte unter sich, die sie betreut. Also das ist einfach unglaublich.
Die meisten kennen sie wahrscheinlich im Zusammenhang mit Atemwegskomplikationen, da hat sie wirklich bahnbrechende und wichtige Publikationen gemacht. Sie ist der Grund, warum wir Larynxmasken vor Tuben benutzen zum Beispiel. Das wissen wir alles aufgrund ihrer Arbeiten. Außerdem ist sie noch Vorsitzende des ANSCAR Research Committees. ANSCAR, das ist die Australia and New Zealand College of Anesthetists, also sowas wie die ISAIC wahrscheinlich, ne? Nur halt im südpazifischen Raum. Und außerdem ist sie auch noch im Editorial Board von Pediatric Anesthesia. Also sie hat unter anderem diese und noch weitere Ämter inne.
Und sie hat eine Vielzahl an Preisen gewonnen, national und international. Das geht auf, ja, wie sagt man, auf keine Kuhhaut. Einen Preis werden wir noch mit ihr im Interview besprechen.
Und außerdem wurde sie auch noch aufgenommen in die West Australian Women's Hall of Fame 2022. Also das klingt auf jeden Fall sehr bedeutsam.
Ja. Ach, da wäre ich auch gerne.
Ja, ich auch. In der Women's Hall of Fame, da passen wir gut rein. Also sie, okay. Man kann mit Fug und Recht behaupten, sie ist die Grande Dame der Kinderanästhesie, jenseits von Deutschland natürlich. Aber deshalb freuen wir uns sehr, dass wir sie für dieses Interview gewinnen konnten.
Wir haben sie im Vorfeld unseres Interviews gefragt, für welche Programme wir eine Spende auslösen dürfen in ihrem Namen als Dankeschön, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns zu reden. Sie hat sich für das Small Nutrition Program der UNICEF entschieden und wir haben hier zweimal 250 Euro an zwei verschiedene Projekte gespendet. Vielen lieben Dank, Britta, für deine Zeit.
Also viel Spaß euch mit dem Interview mit Britta Regli von Ungern Sternberg. Liebe Britta, vielen Dank, dass du die lange Reise auf dich genommen hast und jetzt endlich mit uns diesen Podcast machst. Wie war dein Flug?
Oh, super. Unheimlich schnell diesmal. Beam. Und da sind wir.
Na, natürlich schummeln wir ein bisschen. Wir sitzen natürlich an einer Zoom-Konferenz, denn Britta, du kommst ja aus Australien. Und wir sind wirklich erfreut, dass du Zeit gefunden hast, mit uns dieses Interview zu machen. Also vielen Dank schon mal an dieser Stelle.
Aber danke euch.
Ja, eine absolute Ehre. Ich kann mich erinnern, unsere allererste Begegnung, ich habe dich mal in einem Vortrag in Celle gesehen und da haben sich ganz viele Dinge verknüpft, weil ich natürlich im Vorfeld schon häufig deinen Namen gelesen habe, häufig, weil es ist schwierig, in einer Veröffentlichung vorbeizukommen, ohne dass dein Name dort draufsteht, wenn sie die Kinderanästhesie betrifft. Und dann haben wir uns in Stuttgart in der Lobby des Hotels getroffen oder ich bin dir in die Arme gelaufen und war völlig ehrfürchtig, weil da stand sie, die Britta Regli von Ungarn-Sternberg, von der man schon so viel gehört hat und über die man so viel gelesen hat. Und du hast dir einfach Zeit genommen für mich und wir haben uns unterhalten, bestimmt 20 Minuten und das waren so meine 20 Minuten mit dir und das fand ich sehr beeindruckend, dass obwohl ich irgendein random Typ war, du dir wirklich Zeit genommen hast und dich mit mir unterhalten hast. Das hat mich sehr beeindruckt.
Oh, vielen Dank. Ich muss sagen, für mich gibt es keine random Leute. Ich finde, jeder Mensch hat seinen eigenen Punkt, bringt seine eigene Sache. Ich denke, das ist auch, wie ich vieles meiner Forschung mache, dass ich weiß genau, dass ich sehr große Limitationen habe, wie jeder Mensch auch Limitationen hat. Wenn wir alle zusammenarbeiten, alle zusammen da sind für unsere Patienten, die Kliniker, die Akademiker, die Non-Kliniker, unsere Patienten, unsere Consumer, dann kommen wir zu den besten Ergebnissen für alle.
Super, ja. Auch ich möchte dir gerne ein bisschen Honig um den Mund spielen, weil ich kann es mir nicht nehmen lassen. Ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Und wir haben uns auch schon mal begegnet und das war in Celle 2019 beim Kinderanästhesie-Symposium. Damals war ich noch so in den Startlöchern meiner kinderanästhesiologischen Karriere und ich habe dir nach einem Vortrag auch eine ganz einfache Frage gestellt, ohne eigentlich zu wissen, wen ich da eigentlich vor mir hatte. Und später, als ich mich dann mehr mit Forschung beschäftigt habe und allerspätestens, als wir unsere Folge gemacht haben, Intubation is a Skill und Extubation is an Art, ist mir klar geworden, dass der allerletzte Groschen gefallen, dass ich einer der bedeutendsten Expertinnen auf unserem Fachgebiet eine simple Frage gestellt habe. Sowas, ob ich Einstein fragen würde, wie das 1x1 ist. Aber naja, gut, jetzt sind wir hier und jetzt schließt sich irgendwie der Kreis und deshalb sind wir froh, dass wir mit dir unser Baby füttern können, den Kinderanästhesie-Talk.
Genau, ich habe das bei mir in der Klinik erzählt, dass wir uns hier heute unterhalten und alle so, oh, was, du, ihr habt Britta bekommen, das gibt's ja nicht.
Ich so, ja. Also ich weiß nicht genau, ob ihr über eine andere Britta redet oder über mich,
aber gut. Aber um die wichtigste Frage vorweg zu klären, in welche Richtung strudelt deine Badewanne, wenn du den Stöpsel rausziehst, rechts rum oder links rum? Hast du da mal drauf geachtet?
Habe ich nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Hier ist es so warm, dass man in der Regel halt duscht, um abzukühlen. Okay.
Na gut, okay, dann bleibt das ein Mysterium.
Ich kann das nächste Mal gucken und euch berichten.
Okay, das nehmen wir dann ins Outro, okay? Dann schreibst du uns das per WhatsApp und dann nehmen wir das ins Outro, die Antwort. Das heißt also, am Ende dieser Folge werden wir ein bisschen schlauer sein.
Ja, so als allererstes, nachdem wir jetzt unsere persönlichen Erlebnisse mit dir geschildert haben, möchten wir dir auch erstmal ganz offiziell gratulieren, denn du hast letztes Jahr einen sehr renommierten Preis gewonnen. Gordon, erzähl doch mal kurz, welchen Preis? Das müssen wir unseren Zuhörern, glaube ich, mal kurz erklären.
Das muss man erklären, wir mussten das auch nachschlagen, den Frank Fenner Prize, Life Scientist of the Year. Das klingt schon mal irgendwie nach Best Picture in der Medizin, also der Oscar unter den Wissenschaftspreisen. Und dieser Preis wird verliehen an herausragende Leistungen, die das Potenzial haben, das menschliche Wohl oder die Gesellschaft zu verbessern. Also was für eine Auszeichnung.
Ja, erzähl uns mal, wie hast du davon erfahren? Wo warst du gerade? Was hast du gemacht, dass du davon erfahren hast? Hast du geduscht, weil es zu heiß war?
Nicht ganz, aber es war auch eigentlich eine sehr bizarre Geschichte. Also fand sehr lustig, dass du mich jetzt gerade danach fragst. Es war eigentlich ein Freitag, wie heute auch, an dem ich öfters mal von zu Hause arbeite, um eigentlich meinen Frieden und meine Ruhe zu haben, um von niemandem gestört zu werden und gemütlich meine Manuskripte zu schreiben oder Grants zu schreiben.
Oder Podcasts aufzunehmen.
Und an dem Tag ging die ganze Zeit mein Handy. Und bei uns gibt's wahnsinnig viele Werbeanrufe. Und inzwischen, früher kamen die immer als neue Caller-ID, also als unbekannte Nummern durch. Und dann haben kein Mensch mehr die abgenommen. Und jetzt kommen die inzwischen als normale Handynummern durch. Und dem Morgen, es klingelte mein Telefon und klingelte mein Telefon und ich dachte nur, was ist denn hier los? Und da immer die gleiche Nummer. Und dachte, was ist jetzt? Jetzt muss ich dieses blöde Ding und ich wollte eigentlich was ganz Kompliziertes schreiben, wo ich eigentlich dran wirklich mein Gehirn irgendwie nicht so richtig die Worte aufs Papier bringen wollte. Dachte, jetzt nehme ich halt dieses dumme Ding ab. Und dann habe ich mich gemeldet und dann ist jemand anderes sagen, hi, it's Ed. Und ich dachte so, okay. Ich habe gutes Gedächtnis für viele Sachen, aber für andere überhaupt nicht. Und leider gehören Namen dazu, zu meinem überhaupt nicht Gedächtnis, und dachte nur, okay, welche Ads kenne ich? Und dann fielen mir ein paar Ads ein, aber keiner passte zu diesem Ad und außerdem wären alle diese Ads in meinem Telefonbuch. Das ist jetzt sehr bizarr, aber irgendwie, normalerweise habe ich sehr wenig Geduld mit den Werbeanrufen und lege dann einfach auf, und irgendwas hat mein Bauchgefühl gegeben, don't do it. Und habe mich dann unterhalten mit dieser Person. Und die war unheimlich nett, aber war ungefähr genauso konfus wie ich, mit wem sie eigentlich redet. Und nach wirklich einer sehr, sehr langen Zeit meinte die Person zu mir, ob ich eigentlich wüsste, wer er sei. Und dann meinte ich, nein, ich hätte keine Ahnung, wer er sei. Ich hatte auch keine Ahnung, warum er mich anruft.
Aber es ist ein nettes Gespräch, vielen Dank.
Genau, ein nettes Gespräch, vielen Dank. Und wir haben beide sehr gelacht und meinte, ob denn sein Team mich nicht angerufen hätte. Dann meinte ich, nein, sein Team hat mich nicht angerufen. Und er meinte, dann wüsste ich ja wirklich nicht, um was es geht. Meinte ich, nein, ich hätte immer noch keine Ahnung, was es geht. Und er meinte, ja, congratulations, you won the Frank Fenner Prize. Nicht so, wie, Moment, und wer bist du jetzt eigentlich trotzdem? Und es stellt sich raus, dass es unser Bundesminister für Science and Innovation ist.
Oh.
Mit dem ich mal eine lange, sehr freundliche Unterhaltung hatte. Aber ja, so habe ich es erfahren, indem ich dachte eigentlich, das wäre ein Advertising-Call.
Ja, also das nächste Mal, wenn jemand euch anruft und um über das Gehalt zu verhandeln, dann solltet ihr vielleicht dranbleiben. Vielleicht ist es ja ein wissenschaftlicher Preis, den ihr gewinnt. Aber in diesem Zusammenhang hast du auch ein YouTube-Video erstellt und da hast du zwei Sachen betont. Und auf der einen Seite geht es dir bei deiner Forschung um die Sicherheit von Kindern und in deinem speziellen Fall um die Risiken des Atemwegs. Über diesen Weg kennen dich auch die meisten Menschen, also mindestens darüber. Und dann hast du noch was ganz Tolles gesagt, was ich sehr beeindruckend finde, dass Forschung auch immer dem Patienten dienen muss. Das ist nicht nur die Forschung, weil es interessant ist, sondern es muss designed sein, dass es dem Kind dient. Und die Ergebnisse sollten für nicht nur für die Kliniker interessant sein, sondern eben auch wirklich Outcomes für die Konsumenten, wenn man so möchte, bringen. Das fand ich sehr beeindruckend, weil du anscheinend versuchst, Forschung mit wirklich praxisrelevant zu verbinden, sehr patientenorientiert zu arbeiten.
Das ist interessant, weil wir gehen ja davon aus, dass die Dinge, die für uns interessant sind und über die wir forschen möchten, auch für die Patienten logischerweise interessant sind. Aber das ist nicht immer der Fall. Und das kriegt man erst raus, wenn man tatsächlich die Menschen auch fragt, was denn aus deren Sicht interessant ist. Und da würde ich jetzt gerne den Bogen spannen zu einer Veröffentlichung aus 2022, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich mich jetzt...
22 von Sommerfield und Sommerfield. Sind die überhaupt verheiratet? Das wollte ich immer schon mal fragen.
Die Sommerfields, ja, die sind verheiratet. Ah. Onja und David sind verheiratet. David ist mein Kollege, er ist Kinderanästhesist und Kinderschmerztherapeut, chronischer Schmerztherapeut. Onja, seine Frau, ist eine von meinen zwei wunderbaren Clinical Research Managers.
Ja, und ihr habt eine wunderbare Idee umgesetzt. Ihr habt einfach die Familien und die Kinder gefragt, was aus deren Sicht wichtige oder interessante Forschungsthemen sind. Und die Studie heißt Consumer Research Priorities for Pediatric Anesthesia and Perioperative Medicine. Kannst du uns erklären, was sich dahinter verbirgt?
Dahinter verbirgt sich etwas, dass wir wirklich jedes Projekt, was wir machen, hinterfragen. Ist es etwas, was nur wir als Ärzte gut finden und das, was unsere Kinder, was auch unsere Familie gut finden? Weil wir denken oft, als Ärzte ist generell etwas, was wir häufig sehen. Wir wissen das ja. Und unsere Patienten, was ich auch oft von Kollegen höre, was sollen denn die darüber wissen? Es ist ja so kompliziert, was wir machen. Aber ich muss sagen, in meiner klinischen Praxis habe ich gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Unsere Patienten wissen sehr genau, um was es geht. Gerade unsere sogenannten Frequent Flyers, diejenigen, die öfter wiederkommen, die man ja gerade bei unserem großen Zentrum, wie ich jetzt arbeite, relativ viele haben. Die wissen sehr genau, was gut ist für sie und was schlecht ist für sie und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was wir angefangen haben, ist, dass wir immer mehr zugehört haben, immer mehr die gefragt haben, unsere Projekte mit ihnen diskutiert haben, bis wir beschlossen haben, jetzt müssen wir das Ganze mal wirklich strukturiert machen. Und was wir dann gemacht haben, ist ein mehrere Step-Process gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen zuerst eine große Online-Umfrage, einfach nur mit drei Boxen, wo wir gesagt haben, gebt uns die drei, einfach Textboxen, Ideen, Hauptideen, die ihr wollt, dass wir Forschung machen, die ihr denkt, das sind die wichtigsten Sachen im Bereich vom perioperativen Kinderanästhesie in Schmerzmedizin. Und haben sowohl Kliniker gefragt, wie auch Erwachsenen-Consumer gefragt. Haben es dann umformuliert in eine sogenannte Longlist von Problemen, die sie aufgebracht haben, haben das wieder aufs Internet gestellt und haben wir den Leuten gesagt, sucht uns eure 10 top interessantesten Themen, was ihr am wichtigsten findet, aus. Und zum Beispiel Nummer 1 war die sichere Anästhesie für Kinder, vor allem im Bereich von Atemwegsproblemen. Aber was dann für uns sehr erstaunlich war, Nummer zwei war wirklich Angst, also viel Anxiety bei den Kindern während dem ganzen Krankenhausaufenthalts. Nicht nur während der Anästhesie, sondern wirklich vorher, nachher. Und dass das eigentlich dieser Mental Health Aspekt von der Anästhesie für die extremst wichtig ist. Für uns als Team selber ist es auch ein sehr wichtiger Aspekt, aber von den Klinikern war es zum Beispiel längst nicht als Nummer zwei eingeschätzt worden. Sind jetzt gerade dabei, einer weiteren Schule, die heißt Siedling, das nur mit Kindern zu machen, die wir zwischen 6 und 18 Jahren fragen, was sind denn eure Prioritäten? Und was wir jetzt schon sagen können, nachdem wir eben die ersten Stufen gemacht haben, uns nur die letzte fehlt, dass es manche Sachen ähnlich sind, aber manche Sachen dann doch deutlich anders als von den Erwachsenen. Und sofort von Anfang an arbeiten wir vom Tag One von jedem Projekt mit unseren Consumern von jedem Alter. Wir haben die Consumer Youth Ambassadors, sind aktuell Kinder zwischen 9 und 17 Jahren, die auch wirklich mit uns Protokolle diskutieren, die sämtliche Kinder und Parent Information Sheets lesen, die sagen, ist es eigentlich okay, was wir machen? Oder wenn wir Interventionen machen, während die Kinder wach sind, zu Hause oder auch im Spital, ist es eigentlich überhaupt akzeptabel, was wir machen? Ist es eigentlich okay? Weil es eine Sache, dass ich sage, das ist jetzt toll, dass ich so eine Lungenfunktion machen soll, aber ist es eigentlich irgendwas, was die Kinder als wirklich okay ansehen? Und von Anfang an ist nicht nur rauszufinden, ist das was Sinnvolles, sondern auch, könnte man das überhaupt implementieren? Das heißt, wir machen Studien nur, wenn wir merken, es ist akzeptabel für alle, wir können es implementieren und wir haben wirklich einen Plan, wie wir es dann auch in die Praxis wieder translaten können.
Das heißt, der spannend. Clinical Impact ist dann ausschlaggebend, ob eine Forschung durchgeführt wird oder nicht.
Außer es ist etwas, was wir brauchen, um später Clinical Impact zu machen. Also wir haben zum Beispiel auch einige Sachen, wo wir mit Formulations arbeiten, also zum Beispiel Medikamente, die es gibt im Prinzip, da gibt es das Medikament, aber es gibt keine Darreichungsform für Kinder oder keine, die akzeptabel ist für Kinder. Da machen wir Laborarbeiten, um eben das wirklich neue Medikamentenformulations herzustellen und alles. Wir haben ein Aerosol-Lab, wo wir mit Spacern arbeiten, mit neuen Spacern arbeiten und wirklich Grundlagenforschung machen, immer mit der View nachher, was machen wir damit? Die Forschung muss immer einen wirklichen, sehr eng gesehenen Ziel haben. Warum mache ich das? Und es ist etwas, was wirklich den Leuten bringt nachher. Weil Forschungsgelder sind nur in einem bestimmten Umfang da und ich denke, man muss sie wirklich benutzen im bestmöglichsten Zusammenhang und so, dass sie wirklich möglichst vielen Leuten zugutekommen.
Es ist gut, dass du es angeteasert hast. Da möchten wir bestimmt später nochmal drüber sprechen bezüglich der Medikamentengabe. Es war auch ein Punkt in der Top 10 Consumer Priority List. Da kommen wir später zu. Ich möchte noch einmal zu dem Anfang einen Bogen schlagen. Denn ihr hattet ja an Punkt 2, oder das hast du gerade erwähnt, Reducing Fear and Anxiety in Children Throughout the Hospital Experience. Da muss ich, als ich das gelesen habe, ist mein Herz aufgegangen, weil ich dachte, Armin hat den richtigen Riecher gehabt. Armin forscht ja ganz viel zu Angst, allerdings perioperative Angst oder präoperative Angst. Und was hat euch an diesem Punkt so überrascht? Dass es gar nicht nur um die perioperative Angst geht, sondern um den gesamten Krankenhausaufenthalt?
Also genau, da will ich noch kurz was nachschlagen vielleicht. Also weil eigentlich finde ich das logisch, dass Kinder das sagen, dass das für sie sehr wichtig ist. Ich habe noch nie ein Kind sagen hören, dass sie sich bei einem Anästhesisten bedanken, dass sie einen 3-5er-Tubus genommen haben und nicht einen 4er. Gott sei Dank haben sie einen geblockten genommen statt einen ungeblockten. Nein, die Kinder nehmen doch wahr, dass man sich um sie gut gekümmert hat und dass man mit ihnen gesprochen hat. Und ich glaube, dass das die Parameter sind, die Kinder eben interessieren. Also deshalb finde ich das eigentlich ganz schön plausibel.
Das ist jetzt die Ergebnis von den Erwachsenen. Die Fear and Anxiety. Aber wenn wir die Leute fragen, was wollt ihr wirklich, wo wir forschen? Viele Consumer sagen, manche Sachen passieren einfach, die gehören dazu, das gefällt ihnen nicht, aber sie finden es nicht weiter schlimm. Es gibt zum Beispiel eine ziemlich alte Studie, die gesagt hat, die Leute würden 100, ich weiß nicht, Dollar oder Pfund zahlen, wenn sie ihnen nachher kein Nausea und Vomiting hätten. Die Leute haben bei uns gesagt, wir wissen, wir hassen es, wir finden es schrecklich, aber es gibt andere Sachen, die sind mir wichtig. Normalerweise, wenn man mit den Eltern im Gespräch redet, kommen eigentlich erst andere Ängste. Wie geht es meinem Kind später? Hat es einen Einfluss? Wird mein Kind wach sein während der Anästhesie? Wird mein Kind irgendwelche bleibenden Folgen haben? Das sind normalerweise die Fragen, die aufkommen. Wir kriegen relativ wenig Fragen von unseren Patienten über Anxiety. Wir haben gedacht, dass es in den Top 10 kommt, das auf alle Fälle, aber dass es wirklich so deutlich so weit oben kommt. Was uns zum Beispiel jetzt überrascht hat, dass wir zum Beispiel dachten, dass der Environmental Aspect von Anästhesie wahrscheinlich für die neuere Generation wichtig ist. Aber spannenderweise haben die Kinder gesagt, Generell ist uns die Umwelt extrem wichtig, Environment extrem wichtig. Climate Change, obviously hier in Australien, kann man überall sehen. Aber wenn es um meine Gesundheit geht, dann ist es für mich eine völlig untergeordnete Stelle. Das war wirklich das, was wir bisher von unseren Kindern gehört haben. Das ist eben, deswegen ist es so spannend, manchmal, was wir denken, ist nicht unbedingt immer das, was wir von unseren Consumern wirklich zurückhören.
Ja, spannend. Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen, den du vorhin auch erwähnt hast. Du hast erzählt, dass ihr euch mit den Kindern trefft und die Fragebögen diskutiert und auch neue Fragestellungen entwickelt mit denen gemeinsam. Wie macht ihr das denn eigentlich? Also habt ihr da so extra Teams für, die sich darum kümmern? Und wie macht ihr das zeitlich? Habt ihr so Konferenzen mit denen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das kommt immer ganz auf das Projekt an. Unsere Youth Ambassadors sind Leute, die relativ viel Erfahrung haben mit dem Spital und deswegen auch sich unter vielen Sachen sehr viel vorstellen können. Also die wissen genau, wie der Ablauf ist im perioperativen Bereich, weil die eben schon oft im Spital drin waren, sodass wir oft denen auch nicht so viel drumherum erklären müssen. Bei anderen Sachen haben wir wirklich Zoom-Konferenzen mit denen und manchmal haben wir wirklich Hands-on-Workshops. Also wir haben vor Weihnachten zum Beispiel einen Workshop gemacht, da ging es um, wir wollen neue Schmerzskalas für Kinder herstellen. Und da hatten wir dann wirklich Kinder, Jugendliche und Erwachsene, haben es dann in Gruppen aufgehört und waren dann wirklich mit Butcher Paper da und dann wurde diskutiert und gemalt und gezeichnet und geredet mit denen.
Man hört die Leidenschaft raus, mit der du das machst. Voll toll. Aber nochmal kurz Nachfrage. Du hast von den Youth Ambassadors gesprochen. Ist das so, dass das Patienten sind, die immer wieder kommen, die Frequent Flyer, wie du es vorhin gesagt hast? Oder wie kann, ist das so eine, wer ist das genau nochmal?
Weil das die kenn ich Youth nicht. Consumer Ambassadors ist eine Gruppe von eben Kindern zwischen, momentan sind die von uns so zwischen 9 und 16, 17 Jahre alt. Ist eine Gruppe von Kindern, die sich irgendwie für unsere Sache interessiert haben. Also manche von denen sind Frequent Flyers bei uns, entweder anästhesiologisch oder in der Chronic Pain Clinic. Und andere sind welche, die über Workshops irgendwie mitgemacht haben, die irgendwie über Flyers dazugekommen sind oder spannend fanden oder die irgendwie an unser Team assoziiert sind oder andere. Wir wollen wirklich Leute haben aus allen Regionen von Westaustralien. Wir wollen oder sogar manchmal von ganz Australien. Und durch alle Sozialschichten. Das ist extrem wichtig für uns. Wir brauchen wirklich Leute einmal quer durch den Gemüsegarten, die wirklich auch dann sehr unterschiedliche Ideen haben, was gut ist, was man machen soll, die ganz andere Prioritäten im Leben haben und je gemischter, desto besser. Quer durchs Gemüsegarten, Leute auch von Regional Areas. Mit denen können wir zum Beispiel dann nur über Zoom reden oder über Telefon. Die sehen wir fast nie in Person, weil die halt teilweise hunderte von Kilometern entfernt wohnen.
Das ist ja spannend. Also ihr habt nicht nur Patienten, nein, ihr rekrutiert die dann auch noch zusätzlich, dass sie für euch arbeiten.
Ja, nee, wir müssen die bezahlen. So, wenn wir
Consumer Arbeit machen. Ach so, okay, das ist fair. Okay. Ich dachte, ihr macht so Klassensprecher für eure Patienten, so eine Position, dass sie sich gut fühlen, aber das ist natürlich
dann fair, wenn die auch bezahlt. Consumer müssen bei uns bezahlt werden und Consumer verdienen sogar extremst gut. Die verdienen $50 die Stunde, was ungefähr das Doppelte ist von dem, was ein Student im Supermarkt verdienen würde. Bisschen mehr sogar als das. Und das Ganze auch noch steuerfrei, also eigentlich noch deutlich mehr. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gehalt, was sie bekommen, wenn sie zu uns kommen. Und das ist bei uns Pflicht.
Ja, aber es ist fair. Ich meine, ihr bezahlt die Leute dafür, dass sie euch die Expertise geben. Und es ist doch einfach absolut klug und logisch, die zu fragen, die es betrifft. Und nicht, wie du schon sagst, andere zu fragen. Also ich meine, das ist total logisch eigentlich. Aber wenn ich mir so überlege, bei uns ist das eher so, es kommt Patient, der wird abgearbeitet und dann geht er nach Hause und dann sieht man ihn nie wieder. Ne? Und ihr sucht den Dialog. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Und die helfen wirklich auch unheimlich.
Wir hätten ein Problem damit in Deutschland, weil so der eine oder andere Assistenzarzt, Assistenzärztin wirklich überlegen würde, ob sie oder er nicht die Seiten wechseln sollte.
Also bei uns ist, ja, mein Team hat auch schon gesagt, dass wenn wir eben länger da sitzen, dass eben unsere Consumer mehr verdienen als meine Researcher.
Ja, fairerweise muss man sagen, dass ja bald die neue Nintendo Switch rauskommt und dafür muss man ja auch ein bisschen Geld sparen.
Genau, auf alle Fälle.
Ich finde diese Liste auch aus einem anderen Aspekt noch ganz interessant und hilfreich, denn wenn man sich die Punkte so durchschaut, dann werden hier auch Punkte genannt, wo aus meinem Empfinden jetzt nicht unbedingt noch mehr Forschung notwendig wäre. Punkt 4 zum Beispiel, developing more effective age-appropriate tools to address children's anxiety, level of pain and understanding the hospital process. Also das klingt sehr nach Transparenz einmal. Und zum anderen haben wir ja diese Skalen, um Schmerzen zum Beispiel oder um Angst zu messen. Die gibt es ja schon. Möglicherweise werden die aus Sicht der Kinder oder Eltern nicht genug angewendet. Und Punkt 8 ist Improving Communication with Parents. Also auch hier etwas, wo vielleicht einfach Soft Skills notwendig sind. Zieht ihr Schlüsse aus solchen Angaben und verändert das eure Prozesse im Krankenhaus?
Definitiv. Also Improving Communication with Parents ist definitiv Soft Skills. Soft Skills sind bei uns in der Ausbildung in Australien sehr, sehr viel wichtiger genommen als in Deutschland und der Schweiz. Ich habe meine Ausbildung in der Schweiz gemacht. Unsere Trainees haben ein bestimmtes Programm, was sie durchgehen müssen, was sehr viel strukturierter ist auch von dem, was ich jetzt von der Ausbildung in Zentraleuropa kenne. Und viele von denen sind auch die non-technical skills. Das ist etwas, was bei uns generell auch in den professionellen Gruppen sehr, sehr diskutiert wird. Wenn es um die Tools geht, die Effective Age Appropriate Tools, möchte ich gerne widersprechen. Ja, wir haben sie, aber sie sind völlig unbrauchbar. Die allermeisten sind komplett unbrauchbar. Mein Sohn hat es wunderschön zusammengefasst, als er sich vor gut zwei Jahren beim Skifahren beide Beine gebrochen hat, meinte er zu mir, sag bitte dem David, seine Pain Scalas sind Blödsinn. Und es stimmt nämlich auch, weil wenn man vor einem großen Unfall als Kind noch keinen großen Unfall hatte, ist der größte Schmerz, den man erlebt hat, vielleicht der, wo man vom Fahrrad gefallen war und sich ein paar Hämatome zugezogen hat, aber ansonsten geht es einem eigentlich recht gut, weil man hat sich gar nicht mehr vorstellen können. Wenn man dann plötzlich mal eine Stunde lang auf der Piste mit zwei gebrochenen Beinen liegt, sieht das Leben völlig anders aus und dann kommt man in Schmerzbereiche, die man sich so gar nicht hat vorstellen können. Jetzt fragt mich jemand von 0 bis 10, was ist der stärkste vorstellbare Schmerz, hängt es ja völlig davon ab, was die Kinder vorher erfahren haben in ihrem Leben. Deswegen extrem schlecht zu diskutieren, was bedeutet jetzt ein Punkt von 5. Das heißt, ich denke, wir haben momentan keine vernünftigen Tools. Anxiety zu messen haben wir sehr, sehr schlechte Tools. Es gibt lange Questionnaires, aber die meisten von denen sind auch nicht besonders gut. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel mit unseren Consumern, um genau neue Tools zu machen. Die meisten sagen, wenn ich einfach Schmerzen habe, sodass ich was brauche, dann muss ich einfach 5 sagen, weil dann weiß ich, dann bekomme ich was. Und das war wirklich deutlich, was von den Kindern kam. Es ist deutlich, das, was wir von den Erwachsenen hören. Und es ist deutlich, was wir auch von unseren Kollegen, gerade aus dem Schmerzbereich, aus dem Komplex-Care-Bereich, und zwar von allen, sowohl von den ärztlichen Kollegen, wie auch von den Psychologen, wie auch von unseren Physiotherapeuten hören. Es funktioniert eigentlich nicht wirklich, was wir aktuell haben.
Du hast mir widersprochen bezüglich der Schmerzskalen und so wie du es dargelegt hast, kann ich das absolut nachvollziehen und würde dir da zustimmen. Wo siehst du die Limitation bei den Angstskalen, also MYPS zum Beispiel?
Die große Limitation, dass viele davon sind, dass wir die Kinder raten und sie nicht unbedingt selber raten. Die Kinder, wie sie reagieren, hängt wahnsinnig davon ab, was auch ihre kultureller Background ist. Manche Kinder internalisieren alles und sind eigentlich voller Furcht, voller Angst, gucken dich wirklich an, du weißt genau, diesen Shell-Shock, die wissen gar nicht mehr, wohin mit sich. Aber wenn man es durchguckt, sehen sie ganz ruhig aus.
Ja.
Umgekehrt haben wir andere Kulturen, wo es viel mehr externalisiert ist, wo wir genau das Gegenteil sehen und alles dazwischen. Wir sind natürlich hier eine sehr multikulturelle Gesellschaft, wir sehen das sehr, sehr häufig. Das sind die wirklich nicht sehr brauchbar, diese Skalen. Dazu kommen natürlich auch noch Kinder, die verschiedenste Neurodevelopmental Disorders haben, die es auch nicht wirklich mitteilen können. Die Idee von uns ist eigentlich, woran wir arbeiten, dass wir Skalen haben, wo wir nicht das Kind fragen. Und auch nicht nur das Kind fragen, was verbal ist, was mit uns reden kann, sondern auch das Kind fragen können, was zwar ein bestimmtes Grundverständnis ist, aber vielleicht einfach vermutlich digital gesteuert uns eher mitteilen kann, wo es ist, indem es zum Beispiel mit einem technischen Objekt, also wie am iPad, irgendwie interagiert. Deswegen zum Glück, ich habe 2 PhD-Studenten, die Doppelausbildung Computer Scientist und Medizin haben und wir arbeiten eben zusammen, um da was zu finden. Hoffentlich haben wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres was Besseres.
Ja, super, sind wir sehr gespannt drauf. Also zusammengefasst kann man sagen, auf der einen Seite haben wir Probleme in der Kommunikation, also vielleicht bei euch nicht, weil ihr kümmert euch ja mit Non-Technical Skills darum, eure Leute auszubilden, aber ich würde sagen, das ist in Deutschland ein sehr untergeordneter Bereich, das heißt, ich glaube, da können wir was von euch lernen. Also auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir mit den Patienten und den Consumern, wie ihr immer sagt, gut redet, aber auf der anderen Seite haben wir auch ein Problem, die Probleme wahrzunehmen, weil es halt keine guten Skalen gibt und ich hoffe, dass wir dann im nächsten Jahr spätestens eure Erkenntnisse anwenden können und bin gespannt, ob dann wir das ein bisschen verbessern können, die perioperative Versorgung.
Was macht das mit dir, Armin? Deine ganze Forschung basiert auf Schmerz oder auf Angstskalen, wenn das dann jetzt...
Bei uns auch.
Nein, das ist ja, ich kann wirklich total verstehen. Also ich meine, das ist genau das Problem. Ich glaube, dass Angst ist ja auch nur eine Entität von vielen, die ein Kind unruhig machen während einer Einleitung. Es kann ja auch der periprozedurale Schmerz sein, es kann der Mental Overload sein, es kann das die Kälte sein. Ich weiß, es sind so viele Faktoren, es ist auch super schwierig, das zu messen, wie ein Kind sich fühlt. Es ist nicht so wie ein Lineal, was eine Länge misst. Wie misst du ein Gefühl? Und das ist wirklich eine Herausforderung und ich glaube, dass das super klug ist, dann eben auch mit den Consumern darüber zu reden und so, wie sie sich das vorstellen und um halt möglichst breit das abzubilden, aber eben auch nicht zu kompliziert zu machen, weil das ist dann wiederum die andere Seite der Medaille. Wenn das zu kompliziert ist, dann ist es auch wiederum nicht mehr anwendbar, so, ne? Meine bescheidene Meinung.
Die Idee ist eben, dass wir es eben tracken, dass das Kind mehr seine Gefühle daraus ausgeben kann, weil eben Schmerz und Anxiety ist ja oft gar nicht so ganz zu trennen.
Ja.
Postoperativ gerade, auch gerade bei unseren chronischen Patienten, ist nicht wirklich gut zu trennen. Wir wollen wirklich die Initiative zum Kind geben und auch wollen auch, dass wir das besser tracken. Weil momentan, wir messen ja nur einzelne Schmerzscores, die irgendwo drauf sind, aber die sind ja für jeden Patienten eigentlich völlig anders. Und es geht eigentlich viel interessanter, wie geht der Patient über die Zeit. Manche Leute, die extreme Änderungen im Schmerz haben, geben dir aber nur eine Änderung von 1 oder 2 VHS an. Und andere Leute geben dir für die gleichen Eingriff eine Änderung von 5 VHS an, weil einfach die in größeren Extremen, das kennen wir auch von Fragebögen. Manche Leute sind immer in der Mitte von Fragebögen und sagen immer ungefähr das Gleiche. Manche lieben die Extreme von den Fragebögen. Deswegen wollen wir eben das Ganze neu aufgleisen. Mal gucken, wie es geht. Bis jetzt, unsere Forschung, die wir momentan machen, wir benutzen natürlich momentan genau die MY-Class, wir benutzen die Pain Scales, genau das, was da ist. Aber während wir es eben benutzen, merken wir, dass es eben eigentlich nicht so gut funktioniert, wie wir wirklich wollen.
Aber das zeigt, dass die wirklich innovative Forschung davon abhängig ist, die Themen durch die Brille des Kindes zu sehen. Und erst dann ist man wirklich innovativ und erreicht einen Impact, der auch beim Kind ankommt. Ich möchte noch auf den Punkt 10 zu sprechen kommen. Als ich den gelesen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil er hat mich an meine Kindheit erinnert und ich erinnere mich an einen Hustensaft, der so unglaublich lecker war.
Den erinnere ich mich auch noch.
Oder? Also da konnte man einfach nur froh sein, wenn man endlich wieder krank war und diesen Hustensaft bekommen hat. Und das matcht Punkt 10. More child-friendly medications, for example, better tasting, easier to take. Und das ist natürlich ein Punkt, der allen unter den Nägeln brennt. Wie kriegt man die gut wirksamen Medikamente ins Kind ohne Kampf? Und dem habt ihr euch gewidmet. Ich habe hier 3 Paper liegen, wo es darum geht, also auch aus deiner Feder, Wirkstoffe beispielsweise stabil in Schokolade einzubetten und somit die Compliance bei den Kindern zu erhöhen. Das ist, glaube ich, das, was du vorhin angeteasert hast, wo sehr viel Laborarbeit und sehr viel Forschung sozusagen im Hintergrund stattfindet, bis dann endlich ein fertiges Produkt marktreif ist. Habt ihr schon jetzt marktreife Schokoladen-Midazolam-Bonbons?
Ganz schlechte Frage. Wir haben alle Daten für Midazolam. Wir hatten auch einen kommerziellen Partner. Mit Covid ist das dann alles durchgefallen. Und jetzt sind wir am Verhandeln mit Partnern, aber wir haben aktuell leider noch keinen Partner, sodass es rausgeht. Es ist eine Plattform für generell bittere Medikamente. Aktuell haben wir ein Patent für bittere Medikamente unter 30 Milligramm. Haben das mit Azelam gemacht, wir haben es mit Tramadol gemacht, wir haben es aber allerdings auch für Steroide gemacht und hoffen dann, wenn unsere Plattform ausgeweitet ist, dass wir dann einen kommerziellen Partner finden. Aber es ist eben extrem schwierig, weil natürlich der Kinderbereich ist nicht so groß wie der Hypertensionsbereich, ist nicht so groß wie der Brustkrebsbereich. Und es ist unglaublich schwierig, dort Partner zu finden, die da investieren wollen. Es ist viable, es würde sogar deutliches Geld machen auf dem Markt, aber wir brauchen Leute, die investieren. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, schickt sie zu mir.
Ja, selbst wenn das mehr Geld kostet, finde ich es einfach nur richtig, das zu machen, weil es ja patientenfreundlich, also kinderfreundlich dann die Medikamente in die Kinder einflößt. Also ich meine, manchmal darf sich auch, glaube ich, Gesundheit was kosten, finde ich, aber
die Leute sind da. Wir haben eine lange, lange, lange Wunschliste, wo wir hinkommen und die Daten sind völlig eindeutig. Wir haben da Patientendaten, wir haben für Midazolam und Tramadol haben wir sogar Pharmakogenetik-Daten in Kindern. Das heißt, die Daten sind wirklich da. Es zeigt, dass es gleich oder sogar besser wirkt. Ja, wir brauchen bloß noch den Partner, der es herstellt.
Ist Zufall, dass eine Schweizerin Medikamente ausgerechnet in Schokolade verpacken möchte.
Und es ist sogar Schweizer Schokolade, die drin ist. Aber es ist nicht so, dass man einfach das nimmt und es in die Schokolade reinmischt. Es ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, wie man es macht.
Spannende Einblicke in Forschungsfelder, die ihr vorantreibt in Australien. Du hast uns eine Übersicht geschickt, in der du uns gezeigt hast, dass ihr insgesamt 13 Forschungsgruppen habt, die einzelne Unterprojekte haben. Wir haben so mal gezählt, das sind so mal 2 bis 20 Projekte je Gruppe. Also extrem viele Projekte, die ihr betreut und macht. Und um diesen Themenbereich Forschungsschwerpunkte mal hier so für uns abzuschließen, würde ich dich jetzt mal fragen, wenn du dich auf nur 3 Forschungsfelder konzentrieren müsstest, welche würdest du weiter vorantreiben?
Es sind zwar 13 Felder, aber wir sind keine 13 Gruppen. Das wäre wunderschön, aber wir sind es nicht. Wir sind nur eine Gruppe. Wir sind ein großes Team. Wir arbeiten alle dran. Welche sind die wichtigsten? Das ist wirklich
für dich persönlich
zu sagen. Für mich persönlich sehr schwierig zu sagen. Ich habe in allen Bereichen meine deutlichen Lieblinge. Ich generell möchte, ist, dass wenn ein Kind eine Operation braucht, einen Eingriff braucht, dass der sowohl das Kind psychologisch sich sicher fühlt, es nicht traumatisiert wird dadurch, dass es keine Angst hat, dass es möglichst sicher und mit dem besten Outcome wie möglich die Operation übersteht und auch eine wirklich gute Recovery Phase zu Hause hat und wirklich mit möglichst wenig Schmerzen und möglichst wenig anderen Problemen da durchkommt. Jedes Projekt, was uns einen Schritt weiter diesem Ziel bringt, ist für mich ein gutes Projekt. Dafür kann ich mich begeistern. Was sind die, die mir wahrscheinlich am nächsten liegen? Einerseits die präoperativen Risk-Stratifikation. Ich denke, da machen wir viel zu wenig. Gerade hier in Australien, wir sehen unsere Kinder auch aus rein geografischer Notwendigkeit erst am Tag der Anästhesie. Da machen wir viel zu wenig. Die Kinder wirklich vorher zu optimieren, einerseits von zum Beispiel ihr Asthma besser einzustellen, aber auch psychologisch besser vorzubereiten. Da haben wir zum Beispiel ein großes Projekt für uns in Perth, die Magic Coit Hospital Adventure. Das könnt ihr auch in Deutschland umsonst runterladen vom App Store. Ist eine App, die wir gemacht haben, wo Informationen einerseits den Kindern gegeben werden, das passiert. Kleine Videos, die gemacht worden sind von Klinikern, allen, die im perioperativen Bereich zusammen sind und Consumern zusammen und sehr auf Diversität wiederum auch Wert legen, dass wirklich diverseste Kinder sich auch darin sehen können, diverse Familien sich darin spiegeln können. Und von einfachen Fragen wie, was packe ich eigentlich in meine Tasche, wenn ich kommen muss? Weil das ist eine Frage, die von unseren Eltern kam.
Oft
wissen sie das eigentlich gar nicht so. Es ist ganz wichtig. Und so einfache Videos darüber, dann aber auch, wie sie das einchecken? Was passiert bei Anästhesie? Was passiert nachher? Und dann haben wir eingebaut in diesen Bereich, zusammenarbeiten mit der Magic Coit Foundation, Behavioral Strategies für Cognitive Behavioral Management, die aber wie versteckt sind, um, sodass wir nicht den Kindern sagen, hey, wir bringen euch eigentlich Coping und Resilience Strategies bei, sondern eigentlich, wir geben euch ja diese Informationen, aber reingepackt sind eigentlich lauter Tricks, wie sie eben besser umgehen können an den verschiedenen Zeitpunkten. Nach jedem Video kriegen sie eine Frage gestellt, wie fühlt ihr euch? Und je nachdem, was sie angeben, wie sie sich fühlen, kommen dann Interventionen noch, was sie machen können, um das Gefühl zu verbessern oder weggeben zu machen, oder wenn sie sich gut fühlen, was sie damit machen können, wie sie das eben umsetzen könnten, um noch besseren Outcome zu haben.
Ganz
das ist ein Projekt, was sehr, sehr vernetzt. Magic Coit Hospital Adventure.
Also wie Zaubermantel. Verlinken wir auf der Homepage.
Es ist wunderbar. Die Eltern finden es fantastisch, weil sie A, die Informationen bekommen und B, die Kinder wirklich Tipps bekommen, wie sie es einfach machen können. Und auch die Eltern, viele sagen von Eltern, wir wissen es eigentlich für die Kinder gedacht, aber ich habe total viel gelernt über diese Cognitive Behavioral Strategies. Um wieder zurück zu meinem initialen Punkt, im Perioperativen, einerseits eben, um sowas zu machen, dass wir eben psychologisch intervenieren können vorher, oder eben wirklich die Kinder körperlich in einen besseren Bereich zu machen, dass wir wirklich unser Risiko stratifizieren können. Bei uns am Zentrum, wir sind ja ein sehr großes Kinderzentrum, wir haben 19.000 Kinderanästhesien im Jahr, wir haben nicht genügend Platz. Wir haben viel zu viele Kinder auf den Wartelisten, wir müssen eigentlich dringend in die kleineren Häuser Kinder, anästhesiologische Kinder abgeben. Aber da ist die Angst, wir machen aber keine und wir müssen einfach denen zeigen können, das sind wirkliche Niedrigrisikokinder, die könnt ihr auch, die müssen nicht bei uns im großen Zentrum sein. Und das ist wirklich die Idee, dass wir Risikostratifikationen machen wollen, um wirklich zu sehen, wo muss dieses Kind hin, wo muss es betreut werden, um trotzdem sicher zu sein, aber doch nicht ins große Zentrum kommen zu müssen. Das sind so 2 meiner großen Lieblingsbereiche. Was mich natürlich fasziniert, ich meine, mein PhD selber war ja in Respiratory Physiology. Physiologie interessiert mich natürlich wahnsinnig und der Atemweg, das geht natürlich weiter.
Fantastisch. Also zusammengefasst, präoperative Risikostratifizierung im Sinne einer psychologischen Verbesserung oder einer somatischen Verbesserung, dann Anxiety Management, Angstreduktion, das Einfangen der Familien und drittens Atemweg. So vielleicht?
Das, genau. Und dann zwischenrein noch ein bisschen AI-Modeling, die uns dann helfen, unsere Risikostrategisierung besser zu machen und so weiter und so fort. Unsere Drug Allergy kommt wiederum rein, weil wir eben nach Möglichkeit die vielen Kinder, die gerade mit Antibiotika-Allergien-Label kommen, von denen 95% falsch sind, unsere Delabeling-Programme kommen dann wiederum auch da rein. Eben, es ist bei uns eigentlich nichts. Es sind immer Forschung von allen. Und wir müssen zusammenarbeiten, um die richtigen Lösungen zu haben.
Unterm Strich kann man festhalten, es ist Forschung, die zum Ziel hat, das bestmögliche Outcome für die Kinder zu garantieren.
Genau.
Und da würde ich jetzt mal den Bogen schlagen, denn dieses beste Outcome wird aus einer Richtung gefährdet, an die man jetzt nicht primär denkt, wenn man jetzt über deine Forschungsthemen nachdenkt. Und zu diesem Thema habt ihr jetzt gerade im Januar in Anesthesia ein Editorial veröffentlicht, und zwar mit der geschätzten Kollegin Karin Becke-Jakob hast du gemeinsam veröffentlicht. Und hier geht es um Führungskultur. Der Artikel heißt Toxic Leadership when Culture Sabotages Clinical Excellence. Also wenn Führungskultur unsere Performance am Patienten ausbremst. Und das hat wohl ganz schöne Wellen geschlagen, dieser Artikel. Ich selber fand ihn auch fantastisch, denn auch wir empfinden, also Armin und ich empfinden, dass auch in Deutschland wir ein Problem mit Führungskultur haben. Aber ihr habt jetzt das direkt in den Zusammenhang gebracht mit Patienten-Outcome. Kannst du uns erstmal erzählen, wie ihr überhaupt diesen Gedanken hattet, euch mit diesem Thema zu beschäftigen?
Was hat dazu geführt, euch das schreiben zu lassen?
Geht nochmal deutlich zurück in ein anderes Thema. Und zwar, dass vor inzwischen einiger Zeit Karin und ich angesprochen worden sind, ob wir einen Invited Review Artikel schreiben würden über Respiratory Adverse Events in Kindern mit einem Atemwegsinfekt. Etwas, was ich schon seit längerer Zeit wieder darüber Forschung machen, schon oft darüber geredet habe.
Entschuldigung, alle unsere Hörer kennen diesen Begriff PREA übrigens sehr gut mittlerweile. Und endlich wissen wir, wie man das ausspricht. Dankeschön.
Fantastisch. Eben, PREA ist ja das, was im Zentrum von vielen meiner Studien ist bei uns. Und vor vielen, vielen Jahren hatten Karin, Adrian, also mein Mann und ich, darüber schon einen Artikel geschrieben. Als wir dann angefragt wurden, haben wir gesagt, okay, wir machen es wieder. Und eine jüngere Consultant-Kollegin von mir, Bojana, hat gesagt, ja, sie macht gerne mit. Und sie hat vorher auch schon sehr aktiv in meinem Forschungsteam und hat sich auch mit PREA schon deutlich auseinandergesetzt. Es wurde dann beschlossen, dass sie eben Erstautorin wird. Sie hat sich wirklich hingesetzt, hat einen fantastischen ersten Draft gemacht. Und da wir eben an verschiedenen Orten waren, verschiedenen Spitälern arbeiten, verschiedenen Enden der Welt sind und verschiedene Zeitzonen haben, ging es alles per E-Mail, vorwärts und rückwärts und seitwärts. Bis wir am Schluss, was wir dachten, ein sehr schönes Produkt hatten, haben das dann submittiert, hörten zuerst nichts und nachher kam zurück, ja, das ist wunderbar, aber wir sollten jetzt diesen neuen Erstautor haben. Und das hat mich dann doch als Senior Author und Submitting Author etwas überrascht, weil ich habe den Namen gelesen und dachte, ja gut, PREA-Forschung mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Ich kenne so ungefähr jeden, der darüber was macht. Das meiste kommt aus meinem Team selber. Und die Person habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen und muss dann erstmal anfangen zu googeln. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass die Person arbeitete in der gleichen Institution, im gleichen Abteilung, wie die Person, die uns diese Anfrage geschickt hat. Aber beide haben zu dem Thema noch nie was gemacht. Nachher ist das ja schon mal sehr spannend. Habe eine Mail zurückgeschrieben und meint, ja, es tut mir leid, aber da muss irgendwie ein Fehler sein, ob man mir erklären könnte, was diese Anfrage soll. Weil diese Person hat definitiv nichts getan. Ich habe keine Ahnung, warum diese Person diese Autorenschaft haben sollte. Wir haben letztendlich uns beim Editor-in-Chief probiert, klüger zu machen. Gesagt, okay, wir schauen jetzt, ob der uns hilft. Leider beim Editor-in-Chief haben wir auch nicht viel Unterstützung bekommen, außer dass uns gesagt wurde, ja, doch, ein Autor müsste jemand sein, der wirklich in der Tat was gemacht hätte. Aber das Ganze wäre doch nur ein Fehler. Und das wäre doch alles nicht so schlimm. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es ist ein bisschen ein komischer Fehler, dass man plötzlich jemanden fragt, dass ein anderer Erstautor da sein soll, ist dann schon etwas ungewöhnlicher Fehler, muss ich sagen. Und vor allem, wenn man darauf nachgefragt wird und nach 4 Monaten immer noch keine Antwort gegeben hat, warum man die Frage gestellt hat, finde ich es sehr schwierig, das als Fehler dastehen zu lassen. Ich arbeite ja sehr, sehr international vernetzt, habe dann einige meiner Kollegen gefragt in unserem Netzwerk, gesagt, warum könnte man mir so eine Frage überhaupt stellen? Ich meine, ich bin mehr so völlig verwirrt. Was soll das eigentlich? Wie kommt jemand auf so eine verrückte Idee? Und was mich dann am meisten beunruhigt hat und Karin auch, als sie den gleichen Antwort bekommen hat, ist, dass die meisten gesagt haben, um Gottes Willen, mach nichts, nimm's einfach hin. Du brauchst es doch nicht, ist doch nur ein Invited Review. Du hast über 300 Publikationen, was soll denn das in Invited Review hier oder da, spielt ja keine Rolle. Ich habe gesagt, ja, aber darum geht es ja gar nicht. Das ist Fraud. Man kann nicht einfach plötzlich einen Autor machen, der du wirst nie wieder Forschungsgelder bekommen, du wirst nie wieder eingeladen werden bei Kongressen, du wirst nie wieder Vorträge, und wurden alle möglichen Szenarien dann erzählt, wo ich dachte, das ist ja total verrückt. Wieso sollte jemand, der irgendwas völlig Absurdes mich bittet, plötzlich so eine Macht auf mich auslösen können? Und ich habe mir gedacht, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Karin und ich haben nur gesagt, das geht doch einfach nicht. Und je mehr wir so verrückte Antworten bekommen haben von Leuten, die wir extrem schätzen, die wirklich mit in unseren engsten Freundeskreisen sind und zusammenarbeiten, sind wir gesagt haben, das kann nicht sein, das ist zwar völlig wohlmeinend von denen, aber wir können sowas doch nicht unter den Tisch kehren. Und haben dann beschlossen, okay, wir veröffentlichen das als unser erstes Editorial über Author Misconduct. Das Verrückte war dann nachher, als wir das rauskam, ist meine Inbox explodiert. Ich habe Zuschriften bekommen von ganzen Welt, nicht nur von Anästhesisten, sondern von Ärzten auf der ganzen Welt, von allen Bereichen, von Statistikern, Mathematikern, Geophysikern, die mir dann ihre Geschichten erzählt haben und was sie erlebt haben und wie sehr sie sich damit selber drin widerspiegeln können. Karin und ich haben das immer wieder diskutiert und haben gesagt, das ist ja unglaublich, und haben eben überlegt, was sind so die Zusammenhänge. Und was sehr durchkam, ist, dass sehr oft eben das Leadership dahinter steckt. Und das ist wirklich ein Toxic Leadership, was wirklich zu viel Angst, viel Furcht führt. Eben auch das, was unsere wirklich extrem wohlmeinenden, wahnsinnig guten Freunde uns gesagt haben. Eben macht nichts, obwohl es ja völlig klar war. Wir haben eine E-Mail-Dokumentation, dadurch, was wir alles per E-Mail gemacht haben, können wir genau zeigen, wie wir diesen Artikel hergestellt haben und wie er eben hin und her gegangen ist. Wie können die Leute denken, dass wir so Angst haben müssen, dass es uns was Schlimmes passiert, wenn wir jetzt da was sagen, obwohl wir so eindeutig beweisen können, wo wir stehen, wo wir herkommen? Dieses Toxic Leadership scheint so ein großes Problem zu sein. Wir wollen uns damit mehr befassen und haben dann beschlossen, eben dadurch noch einen weiteren Artikel drüber zu schreiben. Und ich kann auch schon als Spoiler sagen, wir arbeiten weiter noch an diesem Thema, weil uns das beides sehr mitnimmt. In einem BJ-Artikel über Toxic Leadership kommt das Wort Gender oder Male, Female überhaupt nie vor. Aber man sieht doch, dass ein deutsches Gender-Problem da ist. Und auch beide, als Leute, die als Frauen oft die einzigen am Tisch sind oder eine von wenigen am Tisch sind, in einem sonst sehr männerdominierten Gegend, haben wir natürlich auch vieles über unsere Karriere dann auch selber erfahren. Sodass wir denken, wir müssen einfach mehr Awareness machen, weil es ist nicht gut für uns, es ist nicht gut für das Staff, es ist nicht gut für unsere Patienten. Niemand gewinnt bei Toxic Leadership.
Du, Gordon brennt schon unter den Fingernägeln, dich was zu fragen, glaube ich. Ich würde nur einmal ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen, wann er eigentlich Autor ist, vielleicht für die ZuhörerInnen unter uns, die es noch nicht wissen oder noch nicht so gut genau kennen. Es gibt Kriterien vom International Committee of Medical Journal Editors und 4 Kriterien sollten erfüllt sein, um eine Autorenschaft sich zu verdienen. Erstens, wesentliche Beiträge zur Konzeption und Gestaltung, das habt ihr ja gemacht, durch den E-Mail-Verkehr, habt euch vorher abgesprochen. Zweitens, Abfassung der Arbeit oder eine kritische Überprüfung der wichtigen intellektuellen Inhalte. Und drittens, eine endgültige Genehmigung der Endversion. Und viertens, ein Einverständnis über alle Aspekte der Arbeit verantwortlich zu sein. Also abgekürzt ist es das, ne? Und das heißt, offensichtlich war dieser Co-Autor oder dann sogar Erstautor überhaupt nicht in einen dieser Prozesse ganz nüchtern betrachtet involviert. Gordon.
Puh, ja, also ehrlich gesagt bin ich relativ erschlagen von dieser Geschichte. Das zeigt auch, dass ich noch relativ naiv unterwegs bin. Ich musste in meinem Leben glücklicherweise noch nie unter solchen Bedingungen arbeiten, hatte nie toxische Chefs. Aber ich habe natürlich schon viele Geschichten gehört in meinem Leben, wo Menschen, Chefs Macht missbraucht haben zu ihrem eigenen Vorteil, aber eben nur aus der klinischen Arbeit. Also ich hätte nicht gedacht, dass im Bereich der Forschung ähnlich scharf geschossen wird. Und das deckt sich auch nicht mit meinen persönlichen Erfahrungen. Also die Menschen, die ich aus dem Bereich der Forschung kenne, das sind einfach Leute wie Freddy Schindler, mein Chef Christoph Eich, wie Karin Becke, wie Armin. Ja, das sind gute Menschen, die an der Sache interessiert sind, die etwas nach vorne bringen wollen, die etwas bewegen wollen. Also auf diesem Auge war ich bisher gänzlich blind, muss ich sagen.
Ich denke, sogar gerade im akademischen Bereich finden wir deutlich mehr Toxic Leadership als im klinischen Bereich. Wir finden es auch im Klinischen, generell in der Medizin sehen wir es so häufig, weil es ist ein sehr High-Stress-Environment, in dem wir sind. Es sind oft lange Arbeitszeiten, die wir haben. Es ist oft mit unter sehr großem Druck gearbeitet. Oft gibt es auch Entscheidungen über Leben und Tod, die wir fühlen müssen. Und manche Leute werden dann auch dadurch wie gezwungen, dass sie sagen, ich muss jetzt einen autoritären Führungsstil haben, um eben Ordnung zu haben. Ich bin ja der, bei dem nachher die Verantwortung liegt. Das hört man ja auch von vielen Leuten. Wir arbeiten zwar alle zusammen, aber die Verantwortung liegt ja auf mir am Schluss, was gar nicht unbedingt so immer stimmt. Es braucht völlig andere Skills, um ein guter Arzt zu sein oder ein guter Leader zu sein. Und ich denke, die Leadership Skills werden bei uns viel zu wenig ausgebildet. Und oft werden dann Leute in Führungspositionen genommen, einerseits, weil sie vielleicht einen besonderen akademischen Track Record haben, was aber auch nicht bedeutet, dass sie gute Führer sind. Es braucht einfach deutlich andere Qualifikationen. Ich habe zum Beispiel, ich bin ja Chair of Pediatric Anesthesia, bin damit der akademische Head, aber ich bin nicht der klinische Head, was viele meiner Kollegen international völlig faszinierend finden und mich einige auch schon gefragt haben, why do you accept that? Meinst du, ich akzeptiere das, weil ich das super finde. Ich liebe meine akademische Welt, ich liebe auch meine klinische Arbeit. Aber die ganze Politik um die klinische Arbeit, oh, ich bin goldfroh, dass ich die nicht machen muss. Mein Tag hat nur 24 Stunden, leider auch in Australien. Ich habe es ja vorhin schon diskutiert, bei uns dreht sich die leider nicht schneller.
Ja, wenn man euren Forschungschart sieht, dann könnte man meinen, dass der Tag mindestens 48 hat und die Nächte auch viel kürzer.
Wir haben eine riesige Abteilung, 19.000 Kinder anzusehen. Das gibt richtig viel zu organisieren.
19.000?
Deswegen haben wir eine klinische. Ja.
Ich habe
wir
mir
haben
gedacht,
eine klinische. 9.000. Nee, 19.000. Wir haben eine klinische Head of Department, auch eine Frau, das sind zwei Frauen. Aber auch sie macht das nicht alleine. Wir haben eine Leadership-Gruppe. Also wir haben einen akademischen Head, wir haben einen Head of Department und dann haben wir noch drei Acting Head of Departments dazu. Und jeder hat seine eigenen Bereiche, jeder arbeitet zusammen. Ist der Head of Department nicht da, können die Acting Head of Departments genau die gleichen entscheiden. Die müssen nicht auf den Boss warten, gleiche Entscheidungen treffen. Und dann haben wir noch Unmengen von Untersubgruppen. Also zum Beispiel, welche Assistenten bei uns eingestellt werden, welche Fellows eingestellt werden. Das macht nicht der Head of Department, das macht auch nicht die Co-Heads of Department. Das macht unser Supervisor of Training. Das ist nicht einer, sondern drei. Die haben volle Freiheiten, innerhalb von unserer Gruppe zu entscheiden, wen sie einstellen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel, dass bei uns die Verantwortung verteilt wird auf verschiedene Schultern, was dazu führt, wir alle haben unterschiedliche Skills, wir haben alle verschiedene Limitationen und wir müssen die einfach angucken. Das heißt, bei uns eine viel, viel flachere Hierarchie, es wird viel mehr wirklich offen zusammengearbeitet und viel mehr anerkannt, was die Leute können und wo die Limitationen von denen sind. Und das ist wirklich eine Kultur, die unheimlich schön ist, in unserer Abteilung sehr unique, dass es so funktioniert. Es ist wirklich ein wunderschönes Gefühl, in der Abteilung zu arbeiten.
Ja, klingt wirklich fantastisch.
Das klingt irgendwie nach dem Rezept gegen toxische Führungskultur. Also ist das bei euch unique? Zeichnet euch das aus? Diese flache Hierarchie und diese horizontale Aufgabenverteilung oder sind die Kliniken in Australien generell so organisiert?
Also es ist in Australien generell wenige Hierarchien. Generell. Aber diese extreme Abflachung ist jetzt bei uns in der Abteilung sehr unique. Unser Head of Department ist normalerweise bei den meisten Abteilungen nur für ein oder zwei Jahre und dann wird es der nächste. Und es rotiert. Mit der Idee, dass man eben nicht das für Ewigkeiten macht, jeder verliert seinen Drive, sondern es rotiert und jeder hat mit was zu tun. Die Consultants sind in der Regel gleicher und dergleichen. Also wir haben ein viel flacheres System. Viele fragen mich, warum bin ich in Perth, the second most remote city in the world, und habe dort einen der aktivsten Kinder, das sind die Forschungsgruppen, ist ja schon ein eigentlich verrückter Ansatz. Und wir hatten viele Möglichkeiten, woanders hinzugehen, aber ich habe gesagt, nee, ich bleibe immer, weil ich habe die besten Kollegen der Welt. Da muss ich sagen, da gibt es nichts anderes. Die sind unheimlich unterstützend von dem, was ich mache. Und es ist einfach eine tolle Atmosphäre bei uns in der Klinik.
Sehr schön. Also wo kann man die Bewerbung einreichen jetzt bei dir? Wo muss man eine E-Mail hinschreiben?
Eben nicht bei mir. Ich bin eben nicht.
Sehr gut.
Bewerbung für Consultants müssen eben zum Clinical Head of Department. Dann geht die Gruppe, entscheidet sich. Also. Wie gesagt, ansonsten ist es bei uns auch nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben auch Toxic Leadership. Wir haben Toxic Leadership nicht in unserer Abteilung, überhaupt nicht. Aber außerhalb, wenn wir außerhalb von unserer Abteilung hingehen, existiert es. Wenn ich im Forschungsinstitut gucke, existiert es. Und es ist auch Part von meinem täglichen Leben, dass es Toxic Leadership gibt. Und ich muss mich damit auch täglich auseinandersetzen.
Mit Blick auf das Team, konntet ihr negative Einflussfaktoren identifizieren, die ein toxischer Führungsstil auf das Team ausübt? Kannst du dazu was sagen?
Das größte Problem ist erstmal eine schlechte Kommunikation. Schlechte Kommunikation führt immer zu Problemen, dass Informationen nicht gegeben werden oder Missinformationen durchgegeben oder Leute gaslightet werden. Und bei uns ist eben so, dass sehr offene, sehr deutliche Kommunikation in unserer Abteilung ist. Was häufig auch ein Problem ist, ist ein Fehlen von Empathie, sodass wirklich einfach das Wellbeing und die Emotionen und die Sorgen von den anderen um einen herum nicht ernst genommen werden, was eben bei uns zum Beispiel, haben wir eine sehr starke Gruppe, die eben nur Wellbeing in unserer Abteilung machen, zu denen man hingehen kann, wenn man ein Problem hat, zu denen man hingehen kann, wenn man einen schrecklichen Fall hat. Wenn man sich vorstellen kann, bei 19.000 Anästhesien passieren bei uns auch viele Sachen, die einem dann vielleicht mitnehmen und dass man da hingehen kann. Eine von meinen Kolleginnen, Pranische Wasser zum Beispiel, hat einen ganz australienweit oder sogar australien-neuseelandweit für unser College eine große Webseite gemacht, wo es um Mental Health Informationen für Anästhesisten geht und Suicide Prevention. Also da gibt's wirklich bei uns sehr, sehr viele Sachen, die jetzt bei uns anders sind. Aber das ist sonst ein Toxic Leadership, ein deutliches Zeichen, also Lack of Empathy. Micromanagement, wenn die Leute alles bis ins kleinste Detail kontrollieren wollen mit überdimensionalen Guidelines, die wirklich bis ins Pflasterkleben gehen oder wie was gemacht wird und kein Vertrauen haben in Leute. Favoritism ist ein ganz großes Problem. Der Club, die Clubbildung, gerade im englischsprachigen Bereich noch größer verbreitet als im zentraleuropäischen, von meiner Beobachtung her. Dass man so seinen Club hat, gerade seinen Boys Club hat, in dem sie zusammen sind, oh, dann gebe ich es doch meinem Buddy da. Und das, dass es einfach nicht fair verteilt wird. Und dadurch dann auch zum Heilung gibt von den Gruppen. Oder das Blame-Shifting, dass jemand, der wohl was schiefgegangen ist, man sucht immer den Scapegoat. Und jemand anderes ist schuld, man ist nie selber schuld. Und dabei, wir wissen, bei den meisten Sachen, wenn was schief geht, ist es ja überhaupt nicht so. Es ist meistens ein Systemfehler. Es ist meistens, dass viele Sachen zusammengekommen sind, viele Fehler zusammengekommen, aber es ist ja nicht eine Person in den meisten Fällen schuld.
Genau darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht, die 8. Folge. Komplikation im Kinder-OP, da ging es um Fehlerentstehung, Fehlermanagement und vor allen Dingen menschliches Verhalten im Stress. Super spannender Themenkomplex.
Ja, oder eben auch die angstgetriebene Kultur. Das ist etwas, was wir eben jetzt viel als Antworten bekommen haben auf unseren ersten Artikel und auch jetzt auf unseren zweiten Artikel über Editorial Misconduct und über Toxic Leadership, ist, dass die Leute sich wirklich eingeschüchtert fühlen, dass sie bedroht werden, dass nicht teilweise sie bedroht werden, teilweise auch ihre Familien bedroht werden und dass es wirklich Bestrafungen gibt, dass sie eben dann nicht das bekommen, dass den Leuten Gelder abgedreht werden, dass die über Unterstützung von ihrem Forschungsprogramm nicht mehr funktioniert. Es sei auch, dass dann Verträge nicht verlängert werden oder eben unethisches Verhalten, dass man Sachen eben nicht ganz auf die richtige Weise macht oder unethisch eben vorgeht und teilweise auch eben zum Negativen von Patienten oder von anderen Mitarbeitern. Und dass man fehlende Vision oder Strategie hat, dass man einfach denkt, so meine Strategie ist, dass es mir am besten geht, dass ich der Größte bin und ich am tollsten dastehe.
Super, du hast uns jetzt so 7 Punkte aufgezählt für Probleme von Toxic Leadership. Ich fasse nochmal zusammen, schlechte Kommunikation, Fehlen von Empathie, Micromanagement, toller Begriff übrigens, Clubbuilding, angstgetriebene Kultur, unethisches Verhalten und eine fehlende Vision fürs Team.
Um deine Liste zu vervollständigen, Britta hat ja im Prinzip gerade diesen toxischen Führungsstil direkt mit einer schlechteren Patientenversorgung verknüpft, also mit einer Outcome-Verschlechterung für unsere Patienten. Also mit anderen Worten, ein toxischer Führer geht über Leichen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, leider ja. Weil wir wissen alle, wenn es uns selber nicht gut geht, wenn wir unter Stress sind, wenn wir nicht arbeiten können, wie wir sicher arbeiten wollen, werden wir nie so gut arbeiten, wie wir arbeiten können. Und gerade in der Kinderanästhesie, wenn wir unsere Patienten haben, die ein paar hundert Gramm nur sind, wir brauchen einfach uns selber in der besten Zustand. Wir müssen wirklich mit unseren Gedanken voll bei der Sache sein, wir müssen wach sein, wir müssen uns darauf fokussieren können und nicht darüber nachdenken müssen, was passiert jetzt mit mir, kommt jemand und sticht mir ein Messer hinten in den Rücken.
Okay, aber um jetzt eine positive Kultur zu schaffen, brauchen wir Positivbeispiele, Lösungen. Was wären denn deiner Meinung nach gute Ansätze, um aus einem Toxic Leadership rauszukommen? Vielleicht auf Ebene der Führungskräfte oder auch auf Ebene, ich sag jetzt mal, des Kleinsten.
Das ist eine ganz gute Frage.
Es ist natürlich Dankeschön. Wir sind bekannt für gute Fragen, Gordon und ihr Armin.
sehr, sehr schwierige Antwort dazu. Generell, wenn wir in die Zukunft gucken und weit in die Zukunft gucken, können wir einfach mehr Leadership-Ausbildung machen. Wir können mehr Awareness dafür machen. Das ist das, was Karin und ich eben jetzt sehr viel machen wollen. Dass wir eben sagen, die Leute sagen, guck mal, das passiert nicht uns. Und wenn man plötzlich merkt, dass da andere Leute auch da sind, geht es einem schon besser. Man denkt eigentlich, wenn man eben der Empfänger ist von Toxic Leadership oder von toxischem Verhalten, es muss nicht immer nur Leadership-Verhalten sein, dass man alleine ist. Du bist nicht alleine, ich verstehe dich, ich höre dich. Let's call it out. Wenn zum Beispiel Leute Sprache benutzen in einem Meeting, an dem ich am Tisch sitze, was zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen nach unten zieht, bestimmte Kollegen nicht gut dastehen lässt, dann sage ich einfach Stopp. So kann man das nicht sagen. So kann ich das nicht stehen lassen. Und oft gucken die Leute einem dann an und denken speaking so, also, was soll das jetzt? Und ich sage, es geht nicht. Eben speaking up for safety. Leider muss man sagen, es ist nicht immer safe, speaking up for safety, aber es sollte safe sein. Das heißt, jeder, egal auf wo wir sind in der Hierarchie, kann sein Bestes zugeben, dass das speaking up for safety wirklich safe ist. Kann selber sein eigenes zugeben, dass jemand, der was im Vertrauen gesagt hat, wirklich dass im Vertrauen bleibt und nicht innerhalb von 24 Stunden, dass wirklich jeder weiß. Ich denke, da können wir ganz viel machen. Bis das nach oben wirklich ankommt, wird es natürlich noch einige Zeit dauern. Was können wir als mehr Senior-Leute machen? Wirklich speak up, call it out. Als andere gesagt haben, just accept it, just do it oder just retract it, nimm es weg, aber sagen, das löst ja das Problem nicht. Lasst euch uns drüber reden. Mit einigen Leuten habe ich länger einen E-Mail-Kontakt oder Telefongespräche gehabt, die ich überhaupt nicht kannte, die von anderen Ländern kommen, anderen Bereichen kommen. Und die haben gesagt, es hat ihnen so viel genützt, mit mir darüber reden zu können. Und wir haben teilweise auch meine Erlebnisse, völlig andere als jetzt in den Artikeln drin, miteinander ausgetauscht. Und es nützt wirklich viel, darüber zu reden. Also ein offenes Ohr zu haben, die Leute zu sehen, zu gucken, wenn es darum geht, wenn man selber Mitsprache hat, wer denn in die Leadership-Rollen kommt, mal zu überlegen, ist das vielleicht nicht nur der Mensch, der die besten Publikationen hat, sondern ist es vielleicht auch der Mensch, der einfach auch Leadership-Qualitäten hat? Ist derjenige wirklich jemand, der nachher das Team voranbringen kann? Und auch Support zu finden, dass man den Leuten sagen kann, wenn es den Leuten nicht gut geht, guck mal, hier könnt ihr euch hinwenden, hier könnt ihr hingehen, weil Leute, die an schlechten Punkten in ihrem Leben stehen, wissen oft nicht mehr, wo sie sich hinwenden können. Und je nachdem sonst kann man eben gucken, ob man Strukturen aufbildet, wo man zum Beispiel anonym was Sachen rapportieren kann oder auch zum Beispiel bei Journals versucht man vielleicht mehr rapportieren zu können, einfach um darüber zu reden, um viel in Vorträgen darüber zu reden, an Kongressen offen zu reden. Ich denke auch jetzt schon, eure Podcast ist toll, dass man einfach mal über das Thema spricht, dass hoffentlich mehr Leute sich empowered fühlen, einfach zu sagen, hey, so nicht, so akzeptieren wir es nicht.
Ich glaube, ich spreche auch für Gordon, wenn ich sage, wir sind dir sehr dankbar, dass du das so alles ansprichst. Wenn man es zusammenfasst, ist es halt einmal Leadership-Ausbildung, ne? Das wird aber lange dauern, bis dann die richtigen Leader rankommen. Und das andere ist halt Support finden und anonyme Strukturen aufweichen. Und da fällt mir ganz konkret ein, wenn man zum Beispiel ein Draft einreicht in ein Journal, wird das ja gereviewt und dann hat man lange einen Prozess, wo steht, under consideration oder so. Und da sieht man nichts, man sieht nichts von diesem Prozess. Ich finde, der ist auch sehr intransparent und das würde ja auch vielleicht jungen Forscherinnen vielleicht ja auch helfen, einfach mehr so involviert zu sein in den Prozess oder da drüber zu reden. Also ich finde auch schon allein diese Struktur ist ja schon, schafft ja schon ein Hierarchiegefälle so, ne? Also so, das fiel mir dazu ein, was du das gerade so erzählt hast.
Ja, Transparenz ist ganz häufig die richtige Antwort auf eine Frage. Das haben wir auch in der Top-10-Liste der Consumer Priorities gesehen, ne? Dass es einfach um Transparenz geht. Und einen anderen Aspekt möchte ich noch mit einbringen. Und zwar müssen wir uns, also zumindest haben wir es in Deutschland so, diese doch relativ luxuriöse Situation, dass wir uns im Klaren darüber werden müssen, dass wir die Wahl haben, dass wir jederzeit auch den Arbeitgeber wechseln können, wenn uns das nicht gefällt. Weil wir im Moment, ja, sobald du eine Approbation hast und Deutsch sprichst, ist dir eine Stelle sicher. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich neulich erzählt bekommen habe und ich muss sagen, ich fand die sehr beeindruckend, die passt jetzt hier ziemlich gut hin. Und zwar wurde ein Kollege morgens in der Frühbesprechung, der geplant hatte, Elternzeit zu nehmen und das auch schon beantragt hatte, vor der versammelten Mannschaft gefragt, ob er sich darüber im Klaren ist, dass seine Elternzeit dazu führt, dass seine Arbeit von allen anderen Kollegen übernommen werden muss und ob er sich denn unter diesem Aspekt immer noch mal für die Elternzeit entscheiden würde. Also wirklich blaming pur. Und er hatte aber Cojones und sagte, ja, ich werde die Elternzeit auf jeden Fall machen und danach werde ich den Arbeitgeber wechseln. Auch vor versammelter Mannschaft. Also hat das gleich 1:1 zurückgegeben. Und ich finde, das ist das Speaking Up, das wir uns erlauben müssen, um eben solche toxischen Strukturen aufzubrechen.
Das ist teilweise sehr schwierig. Also gerade wenn ich mit meinen Kollegen aus Amerika rede, die ja keinen Kindesschutz haben, da ist es teilweise so, man sagt etwas und am nächsten Tag ist man arbeitslos. Und ja, auch dort bekommt man natürlich neue Stellen, ist auch dort ein Mangel an Anästhesisten. Aber man hat ja oft auch Gründe, warum man von einem Ort nicht weggehen möchte oder nicht weggehen kann, weil man ja, wenn man eine Familie hat, unter Umständen auch verwurzelt ist. Es ist nicht für jeden möglich, das zu tun. Im akademischen Bereich ist Toxic Leadership ein viel größeres Problem, weil das geht um die ganze Welt. Da geht es um internationale Strukturen. Wenn ich da probiere, meine Abteilung zu wechseln, nützt mir das gar nichts. Und wie es uns ja sehr klar geworden ist mit den ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben und Kommentaren auch über Social Media, es ist ja überall. Es ist überall verbreitet, es ist genauso verbreitet bei den Internisten, es ist genauso verbreitet bei den Physikern, Mathematikern, Statistikern. Es ist schwierig, dem zu entkommen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Kommunikation, Grenzen setzen, was ist okay, was ist nicht okay. Und gerade je weiter man in der Ausbildung ist, je mehr es sich leisten kann, die Grenzen zu setzen. Was mich manchmal wirklich immer mehr verärgert stimmt, ist, wenn ich in einem Meeting sitze und mal wieder der bin, der sagt, hey, so nicht. Gleichzeitig mein Handy, ich lauter Messages bekomme, wo uns ein viel Meeting haben aus seinem Computer, dann sehe ich auf meinem WhatsApp Messages, oh super, dass du das gerade gesagt hast, super, dass du es angesprochen hast. Ja, so kann man das nicht stehen lassen. Aber ganz selten ist der Fall, dass jemand von den anderen, die im Raum sind, die mir das gerade auf meinem WhatsApp privat schicken, das wirklich im Raum sagen. Und das ist das, wo ich sage, das hätte ich wirklich gerne, wenn es passieren würde, dass die Leute nicht nur unterstützen, hinten zu mir kommen, privat, sondern auch wirklich im öffentlichen Raum, wenn es für sie auch ein Risiko ist. Und ich denke, wenn immer mehr Leute bereit sind, sich dahinzustellen und Risiko auf sich zu nehmen, indem sie Speaking Up machen über Sachen, die nicht recht sind, desto besser wird es für uns, desto sicherer wird es für alle und desto bessere Kultur werden wir haben. Aber das Problem ist, dass viele einfach noch sehr, sehr in Furcht leben.
Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Also die unmittelbare starke Abhängigkeit, beispielsweise durch sehr spezielle persönliche Ziele, durch die eigene Spezialisierung oder Professionalisierung ohne Ausweichperspektiven, familiäre Bindungen, die Hire-and-Fire-Kultur, wie du sie aus den USA beschrieben hast, oder infrastrukturelle Gründe, also dass die Umgebung von mehreren tausend Kilometern um den eigenen Arbeitsplatz herum zivilisatorisch einfach nicht erschlossen ist, das ist jetzt primär kein europäisches Problem. Aber die Dinge scheinen eben dazu zu führen, dass es schwierig ist, toxische Strukturen aufzubrechen.
Du kannst dir sicher sein, Britta, dass du nach dieser Podcast-Veröffentlichung noch mehr E-Mails bekommen wirst. Und wenn wir welche bekommen, leiten wir sie alle an dich schön weiter und an Karin. Aber ich glaube, das war ein schönes Schluss für diesen Bereich, Toxic Leadership. Ja, ich glaube, die positive Nachricht ist, wir sollten darüber reden, das, auf das Problem aufmerksam machen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um eine gesunde Kultur in der Medizinerwelt zu etablieren.
Ja, Magnet Hospital, ne? Das ist ja ein Begriff, den wir jetzt auch immer häufiger hören, also Arbeitsplätze, die so gut sind und eine so schöne Work-Life-Balance bieten, dass man freiwillig sehr gerne dort arbeitet und dann geht man eben aus dem Haus, bei dem es nicht so gut läuft, dorthin. Hast du auch gerade während des Gesprächs darüber nachgedacht, nach Perth umzuziehen, Armin?
Also witzigerweise sind ja Freunde von uns nach Perth gezogen und meine Frau hat dann gleich gesagt, ja, aber nicht, dass du dann hier 2 Wochen lang ein Praktikum bei Britta machst, und wenn wir dort sind.
2 Wochen ist ja süß, ein halbes
ja,
Jahr.
Irgendwie so.
Wo sind denn die hingezogen?
Ja, nach Perth.
Ja, was machen?
Ach, die machen aber nichts mit Medizin, also
Surfer.
Ingenieure, ja nicht Surfer.
Britta, wie bist du nach Perth gekommen? Also das ist ja auch keine Entscheidung, die man einfach über Nacht trifft, oder? Wie ist die Geschichte dazu? Magst du uns die kurz erzählen?
Wie so viele Sachen in meinem Leben, per Zufall. Ich habe eigentlich ja, hauptsächlich in Basel und in Genf meine Ausbildung gemacht, in der Schweiz. Habe dort eigentlich meine Habilitation angefangen. Und eine der Sachen, die man für die Habilitation in Basel und Genf machen muss, ist für ein Jahr ins Ausland gehen. Und das haben wir dann gemacht. Sind dann Ende 2006 nach Perth gegangen. Haben gedacht, ja, wir machen das für 1 oder 2 Jahre.
Ja.
Ich hatte auch Nationalform, machen hier in Forschungszeit, mein Mann und ich. Und ja, aus den 1 bis 2 Jahren wurden dann 3 und wurden dann 4. Und wir hatten eigentlich immer noch gesagt, nein, nein, wir gehen zurück. Die Frage war Basel oder Genf. Wir hatten sogar im 2011 Gespräche wieder zurück in Europa, wann wir zurückkommen, und haben dann aber festgestellt, für uns als Familie eigentlich, ja, wir wären näher an dem Rest unserer Familie, aber eigentlich würden wir sie viel weniger sehen als jetzt. Und wir würden vor allem unsere Kinder viel weniger sehen. Und haben uns dann entschlossen, eben hier zu bleiben. Inzwischen sind es 18 Jahre geworden.
Ja, ich glaube, genauso wird es meinen Freunden auch gehen. Die werde ich nie wieder sehen, außer im Urlaub.
Ich habe neulich über dich mit einem Kollegen gesprochen, Michael Brackern, den kennst du auch. Und der sagte, das Fantastische und das Unglaubliche an Britta ist, dass wenn man ihr spricht, sie dir immer das Gefühl gibt, dass sie alle Zeit der Welt für dich hat und dass sie von nichts getrieben wird. Und das empfinden wir jetzt auch gerade. Also ich empfinde es jedenfalls so. Ich spreche auch für dich, Armin. Ja. Und daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, wenn man diese Workload auf der einen Seite sieht, die du bewältigst, plus klinische Arbeit und eben dieses Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, auf der anderen Seite. Wie balancierst du, wie findest du eine Balance zwischen der wissenschaftlichen Arbeit, deinen klinischen Aufgaben und deiner persönlichen Zeit? Das ist für mich wirklich nicht verständlich. Wie schaffst du das?
Für mich auch nicht. Ganz einfach. Für mich auch nicht verständlich. Es ist oft ein großer Balanceakt. Und ich habe auch viel lernen müssen, Nein zu sagen. Ich habe viel lernen müssen, klare Grenzen zu ziehen. Gerade um auch die Kinder zu schützen und meinen Mann zu schützen, weil es ist schon etwas. Mein Team ist inzwischen eben riesengroß. Wir haben aktuell, glaube ich, um die 149 Projekte, die wir laufen lassen. Es ist wirklich crazy manchmal. Letztes Jahr hatten wir, ich glaube, 12.500 Kinder in klinischen Studien allein in Perth. Das ist nicht die Kinder, die einbezogen sind in unsere Studien von unseren anderen Sites außerhalb vom Kinderspital, aber das ist nur in meinem Spital rekrutiert, über 12.500 Kinder. Wie funktioniert's? Viel mit Flexibilität. Leuten erklären, wo ich bin, was Sache ist, viel direkte Kommunikation, viel anderen Leuten vertrauen, viel weitergeben. Ich versuche nach Möglichkeit, mein Mann und ich haben die Regel, dass er als Intensivmediziner arbeitet, viele Schichten, arbeitet auch Vollzeit, macht auch akademische Arbeit nebenher, dass wir nie gleichzeitig Dienst machen. Wir sind nie gleichzeitig weg. Es ist immer jemand für die Kinder da. Wir haben viel Hilfe, die wir uns dazu kaufen, inzwischen allerdings immer weniger. Unsere Kinder sind inzwischen 12, 14 und 15, werden älter. Versuchen eben outzusourcen, Sachen, die wir nicht unbedingt machen müssen, um eben für die Kinder da zu sein. Und uns immer die Priorität ist wirklich für unsere Kinder da zu sein. Und wenn es irgendein Problem gibt oder irgendwas ist, wo ich sage, das ist nicht wichtig, dann sage ich einfach auch Sachen ab. Das Gute ist, in der australischen Gesellschaft hier ist es okay. Ich kann dem CEO vom Spital sagen, ich kann da nicht, weil da ist eine Assembly von den Kindern. Und dann sagen die, okay, klar, finden wir einen anderen Termin. Also wirklich viel kommunizieren, viel gucken, wenig schlafen. Ich brauche zum Glück sehr, sehr wenig Schlaf. Und viel zwischendrin. Einfach so reinslotten, wie es geht, gucken, wie es funktioniert. Bisschen Verrücktheit dazu. Aber es bleibt wenig Zeit für einen selber persönlich. Es gibt viel Zeit, wir probieren als Familie für die Kinder zu haben. Aber für mich persönlich leider alleine bleibt relativ wenig. Da arbeite ich noch an der Work-Life-Balance.
Aber wahrscheinlich hat das Großziehen der Kinder dir geholfen, zu slotten, oder? Und die Ressourcen zu nutzen. Also ich sehe das so, dass ich diese Soft Skills durch die Kinder deutlich verbessert habe. Man lernt sich besser zu organisieren.
Das auf alle Fälle. Und auch das Gute ist, die Kinder wissen es auch, die Kinder verstehen auch, dass ich jetzt nicht, es gibt wahnsinnig viele Events bei der Schule, dass ich jetzt nicht bei allen Events da sein kann. Das funktioniert nicht. Ich reise dann natürlich auch ab und an für Kongresse, wo ich auch sehr probiere, es zu minimieren. Ich sage inzwischen bei sehr, sehr vielen einfach ab. Zum Beispiel ein Grund, warum sieht man mich nie am Essbach und seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Seit meine Kinder in der Schule sind und ich sie nicht so einfach rausnehmen kann, ganz einfach, Espa ist immer in unseren Schulferien. Wenn ich in den Schulferien auf den Kongress gehe, bedeutet das, dass ich weniger Schulferien habe für die Familie. Und das ist etwas, worauf ich kein Negotiate mache. Die Schulferien gehören meiner Familie, die gehören meinen Kindern. Espa werde ich wieder gehen, wenn alle meine Kinder aus der Schule fertig sind.
Weiß Michael das? Schade, aber das ist nämlich der Bogen, den wir zu Michael Brackern schlagen. Er ist nämlich der Präsident der ESPA, also European Society of Pediatric
Anesthesia. Michael weiß es. Michael habe ich auch schon ganz oft abgesagt wegen dem Grund. Und er sagt immer, er versteht es. Er hat ja auch Familie, also er versteht es. Er probiert es immer wieder.
Irgendwann wird er erfolgreich sein.
Wann sehen wir dich denn in Europa?
APA Edinburgh jetzt im Mai und ASAC in Lissabon.
Ach schade, Mann, das ist doch jetzt im Mai. Mann, verdammt, da wollte ich eigentlich hin, aber
also die zwei, im Mai bin ich eben für 2 Wochen da. Das wird dieses Jahr mein einziger Europatrip sein.
Also werden wir dich auch in Celle nicht sehen?
Auch in Celle nicht, nein. Ich bin zwar auch bearbeitet worden, aber es geht einfach nicht.
Ich weiß. Ganz enttäuscht hat er es mitgeteilt, dass du ihm abgesagt hast für Celle.
Ich würde ja gerne, ich war ja früher immer entweder in Stuttgart oder in Celle. Das ist genau in der Zeit, wo bei uns die meisten Schulevents sind und alles, sodass ich da und die Zeit einfach inzwischen nicht mehr weggehen kann. Deswegen aktuell geht das halt auch nicht mehr.
Ja, mein Freund Tobias, der ist auch Forscher auf dem Gebiet der Beatmung, der sagt, dass gute Forschung ist, wenn Menschen irgendwie Dinge tun, denen du nie begegnet bist, aber die du angestoßen hast. Und ich zumindest für meinen Teil kann behaupten, dass deine Arbeiten in der Vergangenheit und auch in der Zukunft wahrscheinlich Einfluss auf meine tägliche Praxis hatten und auch sehr viel Inspiration mir geboten haben für auch klinische Fragestellungen. Also insofern nochmal an dieser Stelle danke dafür, dass du für deine ganze Arbeit, die du gemacht hast. Danke, dass du die Zeit dir genommen hast, mit uns ein Interview zu machen. Danke, dass du dieses Toxic Leadership Thema auf den Teller gebracht hast. Und also ich bin wirklich, wirklich happy, dass du heute hier warst.
Dito, das bin ich auch. Auch von mir ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und danke, dass du nochmal betont hast, wie wichtig es ist, Prioritäten zu setzen. Prioritäten, mit wem man arbeiten möchte, wo man arbeiten möchte und mit wem man die übrige Zeit verbringen möchte. Das ist das, was dich so erfolgreich macht, ganz offensichtlich.
Ja, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass wir uns über die spannenden Themen unterhalten konnten. Und hoffentlich, ja, haben wir mehr Leute, die sich auch damit beschäftigen und uns helfen, eine bessere Kultur zu uns bekommen, sowohl in den klinischen Bereichen wie auch in der Forschung. Weil ich denke, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Kulturwechsel.
Also ich glaube sicherlich, dass diese Feel-Good-Stimmung aus diesem Interview auf den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin überschwappen wird. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und um das Forschungsthema vom Anfang nochmal abzuschließen, nach dem Gespräch möchten wir dich bitten, Britta, ins Badezimmer zu gehen, deine Toilette zu spülen und uns anschließend zu schreiben, in welche Richtung das Wasser strudelt. Sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen.
Aber wir müssen die Gegenprobe machen.
Wir machen die Gegenprobe.
Ja. Super. Schöne Grüße an die Kängurus.
Liebe Grüße nach
Perth. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bye, bye.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 4402. Ich wiederhole, 4402. Toll war das Interview. Ich weiß noch, wie ich an dem Tag nach der Aufnahme euphorisch war und du auch. Wir haben danach uns nochmal angerufen und wir waren beide so elektrisiert. Ja, genau. Das war richtig toll.
Ja.
Aber wir müssen noch ein paar Sachen vielleicht nachbesprechen zu dieser Folge und da ergänzen. Das erste, der MOI-Pass. Wir haben den MOI-Pass in der Folge mehrfach erwähnt und der ist vielleicht nicht allen so ganz geläufig, aber es war wahrscheinlich im Kontext klar, dass es ein Instrument ist zum Messen der Angst eben bei Kindern. MOI-PASS steht dabei für Modified Yale Preoperative Anxiety Scale und das ist halt ein zugelassenes Instrument für die Erfassung der Angst bei Kindern. Es ist so ähnlich wie die GCS, ja, die Glasgow Coma Scale, wo man halt drei Entitäten hat, die man abfragt beim Glasgow Coma Scale und hier beim MOI-PASS sind es 5 Kategorien und dann gibt es immer so 1 bis 4 Punkte beziehungsweise 1 bis 6 Punkte. Ne? Und so ergibt es sich, dass niedrige Werte geringe Angst oder keine Angst anzeigen und hohe Werte hohe Angst anzeigen. Nur so als Ergänzung vielleicht für
die. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich glaube in der Prämedikationsfolge und in der Anxiolyse hatten wir darüber gesprochen.
Würde wahrscheinlich passen, ja.
Ja. Also was wir jetzt nicht aufklären können, leider ist die schlafraubende Frage, in welche Richtung das Wasser strudelt beim Ablaufen. Also ich habe hier eine Versuchsserie gemacht mit mehreren vollgelaufenen Waschbecken und es ist per se erstmal schon schwierig zu sehen, in welche Richtung es strudelt. Aber wenn man ein paar Tropfen Cola in das abfließende Wasser gießt, dann sieht man schon. Und bei mir strudelte es alle Male rechts rum. Und das deckt sich nicht mit deiner Erfahrung, oder?
Nee, ich habe das auch probiert und bei mir war das eher links rum.
Ja. Verrückt.
Und was man dann in so einer Situation macht, ist, man fragt natürlich ChatGPT, in welche Richtung fließt das Wasser, wenn es auf der Südhalbkugel strudeln sollte? Dann sagt ChatGPT ganz diplomatisch, also typischerweise auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn, denn das liegt an der Corioliskraft und das bezieht sich aber nur auf große Skalen, also Tiefdruckgebiete oder Meeresströmungen. Aber bei kleineren Gefäßen, wie zum Beispiel Waschbecken und Toiletten, ist dieser Effekt vernachlässigbar und damit bestimmt eher die Form des Beckens, wie das Wasser fließt, ja.
Okay. Diplomatisch. Britta, haben wir dazu leider noch keine Auskunft bekommen. Möglicherweise hat sie zwischen den 150 Forschungsprojekten noch keine Zeit gefunden, um sich über unser Anliegen, wie rum das Wasser im Waschbecken strudelt, sich zu kümmern. Es sei ihr vergeben.
Jetzt hat sie das 151. Forschungsprojekt.
Ich habe sie gebeten, das an ihre Kinder outzusourcen. Also vielleicht kriegen wir noch eine Antwort, aber du hast die Antwort gegeben oder ChatGPT, die Form des Waschbeckens entscheidet und man kann nur hoffen, dass wenn man mit dem Segelboot auf einem Ozean unterwegs ist, man nicht selber in die Verlegenheit kommt, das mal auszuprobieren, in welche Richtung so ein Strudel läuft.
Nee, hoffentlich nicht. Wir möchten auch an dieser Stelle betonen, dass es keine Präferenz gibt für irgendwelche Produkte, die wir in dem Interview genannt haben. Einmal haben wir über Nintendo gesprochen, das habe ich so mal erwähnt, weil das war irgendwie zeitlich sehr nah zu der neuen Vorstellung der Nintendo Switch 2. Also, ne, wir haben nichts mit der Switch zu tun, außer dass wir sie geil finden, also ich zumindest vielleicht.
Ja, du, ich bin ja null Zocker, ne? Ich kann mit überhaupt
ich
nichts
auch nicht,
anfangen.
Aber genauso mit, wie ich mit meine Fußball. Kinder kommen in das Alter und ich meine, Mario Kart Spiel macht schon Bock und Laune, das ist so ein Familienspiel. Also ich, ja, okay. So die, eine gewisse gesunde Portion Verrücktheit und Spielen ist schon okay. Genauso wie das Zoomen, ne? Also ja, tatsächlich benutzen wir Zoom, aber wir erhalten keine Gelder von irgendwelchen Produkten und wir machen alles, was wir machen hier auf freiwilliger Basis und mit euren Spenden und ohne euch gäbe es das Projekt in dieser Art wahrscheinlich nicht.
Ja, und ohne deine Idee und deine Hartnäckigkeit, mich da rein zu quatschen, ne, gäbe es das wahrscheinlich auch nicht. Jedenfalls nicht mit mir, dann hättest du irgendwen anders gefunden.
Ich hatte ein gutes Gefühl bei dir und ich glaube, es hat sich als sehr gut erwiesen, dass ich dich gefragt habe.
Oh. Ja, ich bin mittlerweile auch sehr glücklich, sonst hätten wir so die ganzen tollen Erlebnisse der letzten 3 Jahren mit den Kongressen und mit Zürich und so, das hätten wir alles nicht gemeinsam erlebt, ja. Das wäre sehr schade gewesen.
Und die tollen Begegnungen wirklich. Mit den Menschen auf jeden Fall.
Ja, ja, absolut. Bei der Nachbearbeitung ist mir eins aufgefallen und zwar die Geschichte mit der Elternzeit und dem Kollegen, der gesagt hat, ja Leute, tschüss dann. Das habe ich selber nicht erlebt, das wurde mir so zugetragen aus glaubhafter Quelle und es war auch vor allen Dingen nicht in irgendeinem meiner Häuser. Ja, also ich habe glücklicherweise bisher immer sehr gute Chefs ohne toxische Führungsstile gehabt und solche Szenen wären in meinen Abteilungen bisher undenkbar gewesen. Ich will das nur einmal klarstellen, weil das nicht ganz klar wurde, als ich die erzählt habe, die Geschichte.
Ja, gut, dass du es ergänzt. Und am Anfang des Podcasts hast du von mir den Bauch gepinselt bekommen und beim Hören der Aufnahme hast du auch meinen Bauch gepinselt. Da hatte ich so einen Bromance-Moment, wo du halt so erzählt hast, dass es, du hebtest Menschen hervor, die forschen, die hervorragende Sachen machen, wie Ehrenfried Schindler, Christiane Beck, Christoph Eich, Karin Becke und Armin, gute Menschen, die etwas nach vorne bringen wollen. Und dann in dem Moment, als du mich mit den Leuten genannt hast, ach, das war einfach der Wahnsinn, Gordon. Vielen
ja,
Dank.
Aber es ist funny, because it's true. So ist es halt. Ja, und ich meine, es nehme ja nicht nur ich wahr, weil du wirst jetzt geladen zum Wacker, um dort Projekte vorzustellen und so, ja. Das heißt, offensichtlich scheine ich mit meiner Beobachtung da nicht alleine dazustehen.
Aber du hast die gute Überleitung geschafft zum Wacker und den bevorstehenden Veranstaltungen. Lass uns mal chronologisch durchgehen. Was ist das Erste, worauf sich unsere ZuhörerInnen freuen können?
Ja, also wir veröffentlichen am 1.5. und die erste darauf folgende Fortbildung ist am 17.5. und das ist der Lünener Tag der Akut- und Notfallmedizin 2025. Das ist jetzt keine richtige kinderanästhesiologische Fortbildung, aber Kindernotfallmedizin findet dort auf jeden Fall statt oder hat dort einen Stellenwert. Und der Daniel, der dort mit im Organisationskomitee sitzt, hat uns auch schon ganz viele liebe, tolle E-Mails geschrieben und auch tolle Impulse gesetzt und so. Und deshalb ist es mir ein persönliches Bedürfnis, das nochmal hervorzuheben. Wir waren sogar mal eingeladen dort, ne? Aber wir haben es beide nicht geschafft, leider.
Vielleicht sind wir ein anderes Mal dabei. Wir haben uns sehr gefreut, aber das ist wirklich so ein Termin, der uns leider familiär überhaupt nicht gepasst hat. An dem gleichen Tag findet das 24. geburtshilfliche Anästhesie-Symposium statt, auch im Blick über den Tellerrand in Frankfurt am Main. Auch hier könnt ihr sicherlich Schnittstellen zur Kinderanästhesie erhalten.
Genau, und jetzt kommt die Veranstaltung des Frühjahres, die du schon erwähnt hast. Erzähl mal, was findet bei Papa statt?
Der wissenschaftliche Arbeitskreis Kinderanästhesie tagt in Bonn vom 22. bis zum 24. Mai. Und ja, das ist immer eine tolle Veranstaltung. So haben wir uns ja auch, glaube ich, das erste Mal zusammen getroffen, glaube ich, ne, in Kronberg 2022. Es war auf jeden Fall dort das erste Mal, dass ich einen Fuß gesetzt habe in diese Community. Und jetzt, 3 Jahre später, weiß nicht, freue ich mich nicht drauf, so wie auf ein Klassentreffen.
Ja, so ist es auch.
Und in der Beschreibung, in der Einladung stand drin, besonderes Highlight wird eine Podiumsdiskussion sein zur Ausbildung in der Kinderanästhesie.
Ja, das Highlight ist nicht die Sitzung, sondern dass du den Einführungsvortrag hältst. Finde ich richtig gut.
Das war mir gar nicht so bewusst.
Ich kann mir eine bessere Platzierung für dich nicht vorstellen und außerdem finde ich, es ist eine würdevolle Repräsentanz des Kinderanästhesie-Talk in Bonn.
So, was gibt's noch?
Das Kinderanästhesie-Repetitorium in Stimmfach-Rechenberg, auch eine Einrichtung, die ja schon traditionell zu nennen ist, ein Bootcamp in der Nähe von Stuttgart Und das findet vom 29.05. bis 31.05. statt. Also das ist in so einem Seminarhof mit einer hervorragenden Küche. Das ist also wirklich so Lernen und Schlemmen. Es sind so die Stichworte dort. Sollte man in seinem kinderanästhesiologischen Leben auf jeden Fall mal erlebt haben. Bei mir ist auch schon fast 10 Jahre her, dass ich dort gewesen bin. Sehr zu empfehlen. Und ich war gerade auf der Homepage. Man kann sich dort noch anmelden. Also Leute, ran an den Speck.
Dann gibt es noch das Kompaktseminar Kinderanästhesie am 20.06.2025 in Münster am Franziskus-Simulationszentrum. Kennst du da, warst du da schon mal oder nee, kennst da du war das? Ich noch
nicht. Aber das ist zweimal im Jahr. Das scheint eine sehr etablierte Fortbildung zu sein. Auf jeden Fall kennt man in der Kinderanästhesie das Franziskus-Krankenhaus in Münster. Das ist schon ein Begriff.
Ja. Im Oktober findet der ESPA-Kongress statt. Die European Society of Pediatric Anesthesia tagt dieses Jahr vom 2. bis 4. Oktober, wie gesagt, in Berlin. Also es ist die Chance, die Größen der Kinderanästhesie zu sehen, live zu sehen, inklusive Steve Kane übrigens, ne, das wird mein Martin-Jür-Moment sein. Ja, und möglicherweise sind doch Armin und Gordon dabei.
Ja, möglicherweise auch nicht, kurz danach ist Celle, da gibt es noch eine Menge zu organisieren für unsere Klinik. Das lasse ich erstmal, ich habe es mit Bleistift im Kalender stehen, sagen wir es mal so.
Ja, das war ein bisschen die Kritik, dass der Termin dorthin gelegt wurde, aber das ist ja ein internationaler Kongress und der richtet sich nicht an Feiertage. Naja, er findet dort statt jedenfalls, ich bin auf jeden Fall dabei und viele andere tolle Menschen auch.
Und last not least gehört natürlich in den Ausblick unsere Folge 32, die wir am 1. Juli veröffentlichen werden mit dem Thema Qualität und Sicherheit in der Kinderanästhesie abseits der 10N. Und hier gibt es auch die Aufzeichnung aus Zürich zu hören.
Genau, und die werden wir noch ergänzen mit einem Interview mit der Grande Dame der Kinderanästhesie für den europäischen Raum, und zwar Karin Becke-Jakob. Woman Power.
Woman Power, und der Kreis schließt sich.
So schließt sich der Kreis, ganz genau so ist das, Gordon. Und ich glaube, dann haben wir unsere 90 Minuten mehr als gefüllt.
Jetzt sieht es ja schon wieder rum.
Ja.
Wie schade, es hat mal wieder großen Spaß gemacht mit dir.
Das hat es, und deshalb freut mich schon aufs nächste Mal. Und bis dahin bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als zu sagen,